Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say, acknowledge
me! Reds 894, AEW All in London 2026.
Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 894. Es geht heute um AEW All in London 2026 und es geht um Jever Fun 0,0. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle diesen fantastischen Event am Sonntag geguckt, entweder vor Ort oder im TV in Anführungszeichen und ein Mann, der es vor Ort gesehen hat, der ist uns jetzt zugeschaltet und das ist niemand geringeres als der Nico. Hallo Nico.
Oh, endlich mal wieder ein ordentliches Geräusch, ne? Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit. Und ja, du hast vollkommen richtig gesagt, ich war einer der Menschen, die vor Ort waren. Du warst ja leider nicht da, wir wissen warum. Ein Trauerspiel, aber es war trotzdem unfassbar gut. Also nur du hast gefehlt. Ich glaube, wenn du dabei gewesen wärst, dann wäre es noch legendärer. Aber es war auch so wirklich, wirklich cool. Und ja, heute noch ein Tag frei. Deswegen wollen wir euch gar nicht so lange warten lassen und heute eine kleine All-in-Review hier zum Besten geben.
Ganz
Wie
genau.
Geht es dir denn überhaupt? Das ist ja die Frage, die uns interessiert.
Ja. Wer die Folge letzte Woche gehört hat, ne, wird mitbekommen haben, ne, dass ich mir ganz spontan letzte Woche Dienstag noch kurz die Hand gebrochen habe. Ne, wer die volle Story hören möchte, hört einfach nochmal in die letztwöchige Folge rein. 893.
Irgendwas.
Das wäre schon fast bei der 1000, um Gottes Willen. 893, letzte Woche Dienstagabend, ne, schönes Wetter hier in Hamburg. Ich denke, steige ich nochmal aufs Fahrrad. Hat sich nicht so ausgegangen, wie ich dachte. 7 Stunden Notaufnahme, dann am nächsten Tag nochmal 4 Stunden beim Arzt. Und dann stand fest, zum Stand der letztwöchigen Aufnahme, am Freitag früh wurde operiert. Und die ursprüngliche Idee war, und die ursprüngliche Ansage war Freitag früh die OP, weil alles sollte auch ein etwas komplizierter Bruch, soll so schnell wie möglich operiert werden, bla und blub. Und Herr Spahn, Sie kommen auch dann freitags direkt mit als erstes ran. Ich darf freitags morgens also hin, schon direkt am Empfang, ah, Herr Spahn, ja, also man kannte mich mittlerweile. Wahrscheinlich auch so, meine Röntgenbilder gingen wahrscheinlich wie so Memes in so WhatsApp-Gruppen auch rum. Guck mal, was der gemacht hat, ey. Und ja, hier sind auch gleich direkt als erstes dran. Ich sag, super, ja, gehen Sie mal hier in, Zimmer 4 oder sowas, in Zimmer 4. Erstmal natürlich nackt gemacht, ne? Dann kriegst du ja dieses Umhängeleibchen an, ne? Was vorne zu ist, aber hinten auf.
Ja, das habe ich übrigens mal falsch rum angezogen bei meiner ersten OP. Ich erinnere mich noch ganz genau daran.
Dann lege ich mich da hin, dann kommt schon direkt der Nächste rein. Ah ja, gut, und ich hier, was bei dir passiert. Auch geil. Er Wissenschaftler, den habe ich auch schon mal gegoogelt. Auch super netter Dude. Wissenschaftler für Kopf, Gehirn, irgendwie alles, also richtig cooler Typ. Ich sag, was ist denn bei dir passiert? Da sagt er, pass auf, Dennis. Meine Kinder hatten ein Schulfest und da gab's ein Hockey-Turnier. Erstmal genau beim Hockey. Sag ich, oh, Eishockey oder normales Hockey? Ja, normales Hockey. Dann erzählt er, ja, meine Kinder hatten so ein Vater-Kinder-Turnier. Sagt er, sind wir bis ins Finale gekommen und ich spiele so gerne Hockey und ich bin so ehrgeizig. Und da wusste ich schon, in welche Richtung das geht. Und da sagt er, hab ich so einen richtig geilen Ball habe ich gehalten im Tor. Ja, und dann dachte ich, jetzt Gegenstoß, Siegtor. Und dann laufe ich so und auf einmal kommt so eine Wand. 2 Kinder und ein so ein Schrank. Naja, ich wollte die Kinder nicht über den Haufen laufen. Ich sag, okay, ich sehe, wie es geendet hat. Ich sag, habt ihr denn wenigstens gewonnen? Nee, Zweiter geworden. Ich denk so, nein, ich sag, da hat sich's ja nicht mal gelohnt. Und wir lagen dann beide da in dem Zimmer und er hatte sich erst noch hingesetzt auf den Stuhl und dann kam schon die Schwester rein und so, ja, hier, legen Sie sich mal hin. Und er so, ah, nee, ich lieg ja noch genug. Sie so, nein, Sie sind der Erste. Und ich so, wie viele Leute sind denn jetzt hier der Erste, ne? Und dann kamen wir, auch relativ schnell ging das alles, dann kamen wir, wurden wir geschoben, das ist immer das Coolste dann, wenn du in diesem großen Krankenhausbett liegst, dann wirst du geschoben, wo ich mal ein bisschen Sorge hab, weil ich hatte ja auch den Gips und den Arm kaputt und sowas alles, ne? Die Krankenhaustüren sind ja circa 2 Millimeter breiter als die Betten. Und man wird ja da auch von Leuten gefahren. Ich habe ihn zum Beispiel von jemandem, ich glaube, aus Afrika gefahren worden. Und der hatte die Zeit seines Lebens. Ne? Der hat erstmal jeden gegrüßt, und der hat mich aber da durchnavigiert. Ich denke so, ey, wenn ich mir jetzt gleich einmal hier richtig den Arm anschepper, dann ist aber hier, gibt's hier Ärger. Aber hat er ganz souverän gemacht. Und dann kam ich in so einen großen Raum auch wieder, fast so sternförmig. Und da waren wie so einzelne Dockingstationen. Und dann kam ich in so eine Dockingstation rein. Die waren dann einfach nur durch so einen kleinen Vorhang voneinander getrennt. Und was wurde denn dann da eigentlich gemacht? Da kam das nochmal das Vorgespräch. Und
warst du schon unter Narkose?
Nein, das kommt
noch nicht. Okay.
Das kommt noch. Und da wurde was auf jeden Fall, und das war ja auch vorab eine große meiner großen Sorgen, nicht, dass die mich eventuell verwechseln, ne? Dass ich die Nase vergrößert kriege oder den Penis verkleinert oder sowas. Ne? Das waren natürlich alles Sachen, die ich vermeiden wollte. Dementsprechend, was auf jeden Fall am häufigsten gemacht wurde, ist, dass quasi jeder zu mir kam und dann kriegst du dann so ein Armband um mit deinem Namen und alles. Sind Sie Herr Spahn? Ja, wann haben Sie Geburtstag? Und ich so, hä, warum fragen die immer, warum ich Geburtstag habe? Und dann denkst du, ja, okay, bei Dennis Spahn gibt's wahrscheinlich nicht so viel, aber wenn du jetzt Michael Müller heißt, dann kann es ja durchaus mal sein, dass da mal 3 Michael Müller liegen, ne? Und wenn der eine den großen Zeh abkriegen soll und der andere eine Beschneidung, wenn das verwechselt wird, ist auch doof. Okay, dann kam die, und dann kam die auch schon zu der, jetzt wird's ein bisschen, was heißt fies, aber für mich, dann kam man in so einen kleinen Raum und bringen sie jetzt zum Narkosearzt. Ist okay. Dann auch da jemand, hier so, hier so und so, bisschen Smalltalk, ist ja auch aufgeregt, ne? Und sagt, ja, hier, ich bin der so und so, ich bin hier Azubi. Ich denke, jetzt wird's ja doch noch spannend. Ich lege Ihnen jetzt schon mal einen Zugang. Also Zugang, ne, dann kriegt man wie so einen Adapter in die Vene rein, ne, damit die einfach dann da Sachen ran und dies und jenes, wie so eine Dockingstation für die Blutbahn. Ne? Und eine meiner schlimmsten Erlebnisse, und deswegen habe ich, glaube ich, auch so Angst vor Spinnen, sei schon, vor Nadeln und generell vor Krankenhäusern. Da war ich mit meiner damaligen Freundin in Aachen im Universitätsklinikum und die sollte Blut abgenommen kriegen. Und auch von einem irgendwie Azubi oder sowas. Und dann hat er immer probiert, ihre Vene zu treffen, hat sie aber nicht getroffen. Und der fand es auch noch so witzig. Und der hat immer so kommentiert, schon wieder daneben. Und ich habe gar nicht hingeguckt. Ich habe nur so an die Decke geguckt. Und immer, wenn er wieder sagte, wieder daneben, gefühlt kamen so die Wände und die Decke immer näher auf mich zu. Mir ist so richtig schummrig geworden. Und gleiches Feeling hier wieder bei dem Typen, wo der sagte, ja, ich bin Azubi, ich mach das jetzt mal. Ich denk so, nein, das wird nicht gut gehen. Und dann merkte ich auch schon, wie der da in meiner Hand am Rumstochern war. Und, mir kommt's schon fast wieder hoch. Und dann irgendwann meinte er so, also ich habe dann auch, glaube ich, durch Stöhnen relativ klar gemacht, ey, pass auf, mach mal eine Ausbildung fertig und dann darfst du gerne an meine Venen dran. Dachte, ja, sie haben ein bisschen Angst vor Spritzen. Ja, sie verkrampfen so, deswegen klappt das nicht. Dann kam die Narkoseärztin, die hat es gemacht, wie butterweich, ne? Also es lag nicht an meinen Venen oder dass ich verkrampft habe, es lag daran, dass das überraschenderweise eine Ärztin besser kann als der dazu. Dann, ich kannte das noch von meiner Weisheitszahn-OP. So, bei der Weisheitszahn-OP habe ich so eine Maske aufgekriegt und Gesichtsmaske, nicht so eine Mystico-Maske, ne? So eine Gesichtsmaske. Und dann meinte die damals so, und jetzt zählen Sie mal von 10 runter. Und ich weiß noch, dass ich gezählt habe, 10, 9, und dann war ich schon weg. Und diesmal habe ich so eine Maske gekriegt und meinte sie, da ist nur Sauerstoff, so ein bisschen Sauerstoff drin. Nehmen Sie mal 3 ordentliche Züge. Und ich so, 3 ordentliche Züge genommen. Und dann sagt sie, passen Sie auf, wir spritzen Ihnen jetzt über den Zugang, spritzen wir Ihnen jetzt, was weiß ich, 20 Milligramm, bla bla bla. So in 30 Sekunden wird Ihnen ein bisschen schummrig. Ich so, okay. Gewartet. Ich denke, boah, also bestimmt schon 35 Sekunden. Und dann war es auch so ein bisschen so, als wenn du im Sommer zu schnell aufgestanden bist, ne? Wenn der Kreislauf so ein bisschen ist. Okay. Ich sage, ja, das merke ich. Okay, dann schießen wir ihn jetzt 400 Milliliter davon. Und dann war ich auch relativ schnell weg. Und das Nächste, was ich weiß, dass jemand aus meiner Erinnerung 3 Sekunden neben meinem Ohr stand und meinte, Herr Spahn! Ich sage, ja. Ja, schön, dass Sie wieder da sind. Wie geht's Ihnen? Ist das so, boah, ich fühle mich, als wäre ich gerade von so einem Interkontinentalflug aufgewacht. Ne? Kennt ihr das, wenn so Jetlag und dann ist man irgendwie total übermüdet und dann ist man eingeschlafen und dann wird man wach, weil wenn die Durchsage kommt, ja, jetzt gibt's, Achtung, machen uns bereit für die Landung oder sowas. Ich sag, puh, und dann sagt die, ach, wo sind Sie denn hingeflogen? Ich sag, boah, fühlt sich gerade für mich ein bisschen an, als wäre ich in Mexiko. Sie sagt, ja, alles gut. Und dann bin ich dann wäre ich eigentlich jetzt für dieser Part gekommen, so dann kommst du in den Aufwachraum und dann wird man abgeholt. Ja, bei mir aber nicht, sondern ich kam dann auf Station und da habe ich mich das erste Mal schon gewundert. Und ich dachte so, ah, ich sollte eigentlich nach Hause gehen und so. Ach so, ja, müssen wir mit dem Arzt sprechen. Dann kam irgendwann der Arzt, dann hat es auch, weil das war natürlich so mein letzter Traum, die London-Sache hatte ich dann abgeschrieben, aber ich hatte ja noch so diesen kleinen Traum, dass ich wenigstens den Samstag noch irgendwie kurz nach Berlin kann, auf dieses Schiff, kurz mit den Leuten anstoßen und so weiter. Und dann meinte er so, ja, passen Sie auf, Herr Spahn, der Oberprofessor Doktor da, zu Herr Spahn, normalerweise operiere ich nicht, Sie haben ja Schürfwunden auch auf der Haut, ne? Lustigerweise ist die Hand ja geschürft und gebrochen gewesen natürlich. Dann normalerweise, das mache ich nicht gerne, sagt er. Das ist immer ein hohes Infektionsrisiko und so weiter, weil wir auch an den Knochen gehen und dann kommt das Ganze unter den Verband. Man sieht das nicht, ne? Wenn Sie jetzt eine normale Wunde haben und da entzündet sich was, das sieht man aber unter einem Verband, sieht man nicht. Ich werde sie jetzt bis Montag hier behalten und sie werden dann dreimal am Tag so eine Antibiotika-Infusion kriegen. Ne? Und ich so, bitte, was? Dabei, weil den kleinsten Traum, den ich ja noch hatte, also mein Traum nach London zu fliegen, der war gestorben. Mein Traum nach Berlin zu fahren, der war auch gestorben. Aber der letzte Traum, den ich ja noch hatte, hier zu Hause mit meiner Frau und ne, dem schönen Paulaner Spezi und allem, hier so ein schönes, so eine schöne All-In-Party zu machen, der ist ja dann auch noch geplatzt, weil in dem Moment wusste ich, fuck, ich werde mit einem bestenfalls iPad hier auf dem Hotelzimmer sitzen und diesen Event gucken. So ist es auch gekommen. Wie das alles war, sprechen wir gleich drüber. Nico, wie gerne würdest du dir jetzt auch die Hand brechen und bist du auch so ein bisschen sensibel bei Spritzen?
Also, ich hätte irgendwie Bock, mir die Hand zu brechen, weil ich dann auf jeden Fall nicht mehr arbeiten könnte für geraume Zeit. Von daher würde ich auf jeden Fall in Kauf nehmen. Ich hasse Spritzen über alles. Ich finde auch Blutabnahme finde ich schon. Doch. Ich finde vielleicht sogar Blutabnahme noch schlimmer. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich auch so ein Kindheitsding. Ich erinnere mich vage daran, dass damals auch eine Dame war es, die das noch nicht so gut konnte, irgendwo beim Hausarzt, beim Kinderarzt vermutlich, auch mehrfach daneben gestochen hat, wobei meine Venen echt sichtbar sind, also keine Ahnung, da kann eigentlich nichts schief gehen.
Also wenn man das von weit weg sehen kann, dann ist es dein Bizeps und deine Venen.
Ja, ganz genau. Habe ich auch große Schwierigkeiten mit und ich habe das ja auch schon durch mit einem gebrochenen Knöchel, Sprunggelenk. Und das, was du vorhin erzähltest von der Narkose und dem Sauerstoff mit der Sauerstoffmaske, das war bei mir ganz genauso. Ne? Also erst diesen Sauerstoff und dann kriegst du das Zeug da rein. Und auch dann, zack, bist du weg. Und das Erste, was ich dann wieder weiß oder was ich mich erinnern konnte, war ähnlich wie bei dir. Ne? Hallo, hallo, Herr Tam. Und das Erste, was ich wohl sagte, ich habe Durst. das weiß ich nicht. Ich habe Durst, habe ich gesagt. Und ja, aber sie können jetzt noch nichts trinken. Und das habe ich nicht verstanden, ne? Weil das war noch zu gefährlich, weil ich immer noch so weggenickt bin. Mhm. Das ging halt leider auch, weil so eine 6-Stunden-OP, es hat ein bisschen länger gedauert. Und dann weiß ich noch, haben sie mir die Lippen so benetzt mit so einer Schnabeltasse. Das weiß ich
mit,
noch,
mit, ne? Mit Krombacher oder mit was?
Ich kann sein, dass es auch, vielleicht war es nur destilliertes Wasser. Ich habe keine Ahnung. Aber ja. Ich hasse Krankenhäuser, ich hasse Spritzen und gut, wer findet das schon gut, ja? Aber ich weiß nicht, ich kann es wirklich nachvollziehen, wie kacke das ist und dann auch noch, dass die Träume dann noch hier geschattert wurden, ja? Du schön zu Hause all in gucken, das ging ja dann auch nicht, ne? Das wusste ich ja dann auch relativ früh, du hast mir schon Bescheid gesagt. Von daher, hast du es dann wirklich auf dem iPad geguckt? Anders ging es ja nicht, ne?
Genau, ich habe es auf dem iPad geguckt. Man musste noch WLAN kaufen. Das fand ich im ersten Moment fand ich das suspekt. Im zweiten Moment, als ich dann den Speedtest gemacht habe und gesehen, ich habe irgendwie 90 Mbit. Ich denke, okay. Dann ist mir das natürlich lieber, ich zahle, ich glaube, 7 € für 3 Tage und habe dann geiles WLAN, als weil es hätte mir überhaupt nichts gebracht, wenn ich jetzt so ein kostenloses WLAN gehabt hätte.
Und so eine Pixel-Party, ne?
Genau, jeder Penner hätte da irgendwie Netflix gestreamt und ich hätte dann da lauter Abbrüche gehabt, weil das kann ich schon mal vorab sagen. MyAW und das WLAN im Hospital 1A, also das
immerhin.
Hat alles wunderbar geklappt und bis von Freitagmittag. Als ich aufs Zimmer kam, die haben nur 2 Zimmer, der andere wurde gerade entlassen, der war so relativ schnell weg und dann war ich tatsächlich bis Samstagabend, war ich auch alleine, hatte ich quasi so ein 2-Raum-Apartment für mich, 10. Etage, mit großem Panoramablick über den Hamburger Hafen bis zur Elfi. Also, es ließ sich durchaus schon aushalten, auch das Essen. Ich hatte ja, ich glaube, den ersten Tag zum Mittagessen hatte ich Seelachs. Beim zweiten, den Sonntag, gab es dann Köttböller. Und Montag, da kommen wir jetzt dazu, ich sollte Montag entlassen werden. Und für mich ist dann so, Montag Entlassung ist, naja, um 8 Uhr, also um 7.30 Uhr kommen die, legen
mir nach den, der Visite.
Legen die mir die Antibiotika-Infusionen an, dann 8 Uhr ist die durch, dann frühstücke ich vielleicht noch was und dann kommt entweder die Visite oder die Visite muss noch einen Abschlussbericht schreiben. Also für mich war klar, irgendwann zwischen 9 und 11 Uhr bin ich da raus. So, jetzt wird der ein oder andere, der öfter im Krankenhaus war oder vielleicht sogar im Krankenhaus arbeitet. Ich glaube, unser Freund Herr Steiner, ich glaube, das ist auch so ein Stationsleiter oder sowas. Lieber Steiner, sag uns mal Bescheid. Der wird auch herzlich gelacht haben. Das war so mein Ding. 9 bis 11 Uhr, schön mittags zu Hause, schön Mittagsschlaf im eigenen Bett und so weiter. Ne?
Dem war nicht so,
vor,
ne?
Viertel vor fünf, 16.45 Uhr, habe ich dann zum wiederholten Mal vehement auf diese Klingel gedrückt und dann kam auch jemand und ich sag's jetzt, wie es ist. In einer halben Stunde bin ich weg. Und weil alles war fertig, ne? Ich hatte um 8 Uhr haben die mir die Infusion rausgenommen, um, was weiß ich, 12 Uhr haben die mir den Zugang rausgenommen, dann war um 12:30 war tatsächlich dann Professor Doktor da und sowas alles und dann mich da bis 5:10 sitzen zu lassen oder liegen zu lassen.
Boah, ist das scheiße.
Die Leute kamen schon, es gab noch Königsberger Klopse, ich hatte ja gar nichts mehr bestellt zu essen, weil ich ja dachte, ich bin schon lange weg, gab es noch Königsberger Klopse, ich denke so, naja, kann ja nicht schaden, die noch gegessen und als dann aber ich schon hörte auf dem Gang, die kommen jetzt mit dem Abendessen und ich wär gegangen, also es fehlt ja nichts mehr, also ich war ja, die konnten nichts machen, es fehlte nur noch dieser Abschlussbericht und dann hätte ich halt gesagt so, ey, pass auf, wenn ihr es einfach nicht schafft, dann schreibt den heute Nacht um 2 von mir aus, ich sag, dann komme ich morgen nochmal wieder, was ich auch der Ärztin vorgeschlagen habe, nämlich am Samstag oder am Sonntag. Das war so meine letzte Hoffnung. Ich sag, passen Sie auf, ich liege ja hier den ganzen Tag rum. Also klar, wenn die Infusion nicht lief, konnte ich auch rausgehen in den Park oder sowas, ne? Der ziemlich räudig war. Aber immer noch besser als das, wo anscheinend das Personal Pause gemacht hat. Das war auch gruselig. Sag ich zur Ärztin, sag, passen Sie auf, ich wohne 2,9 Kilometer von hier. Kann ich nicht einfach nach Hause gehen und ich komme dreimal am Tag für eine halbe Stunde hier rein? Sie legen mir die Infusion und ich sag, sagt sie, ja, geht versicherungstechnisch nicht. Ich sage, Mann, ey, das war wirklich so mein letzter Versuch noch, wo ich dachte, ich kann All-In zu Hause gucken. Aber naja, dann montags 17.10 Uhr entlassen. Heute ist Dienstag. Heute Morgen war ich bei meiner Hausärztin. Morgen um 11 Uhr habe ich dann wieder einen Termin mit Herr Doktor Professor. Dann wird noch mal der Verband wurde schon ein paar Mal abgemacht. Ich habe mich aber natürlich auf gar keinen Fall getraut, da hinzugucken. Das werde ich, glaube ich, auch nie machen. Also ich werde nie wieder meine rechte Hand angucken. Ich bin vielleicht zu Weihnachten, aber
lass uns dann bitte zusammen drauf gucken, irgendwann. Genau, morgen um 11 Uhr, in der Reds-Gala.
Morgen um 11 Uhr zum Professor Doktor. Und ich habe jetzt wohl Glück gehabt, weil ursprünglich hieß es ja mehrere Platten, Schrauben und Drähte. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es tatsächlich jetzt nur eine Platte auf dem Ringfinger.
Eine Schallplatte, oder?
Ich denke, ja, aber so eine große. Ja. Und Drähte im kleinen Finger. Und die Drähte kommen wohl nach 6 Wochen raus. Das ist auch, wird einfach so ein ganz kleiner Ambulant, so ein ganz kleiner Schnitt gemacht. Und dann werden die so rausgezogen. Also das ist wohl tatsächlich nichts Großes. Habe ich ja bei der OP auch gedacht. Aber das war echt. Und dann habe ich natürlich aufs Zimmer gekriegt, so einen älteren Herrn, der hatte irgendwie vor 10 Jahren eine neue Hüfte gekriegt und hatte da jetzt Probleme. Der war irgendwie Freitag schon da anscheinend oder ist Freitag entlassen worden, bevor ich kam. Und war jetzt wieder da, weil das wieder rausgesprungen war und der hatte irgendwie Parkinson und der hatte irgendwie keine Zähne, die konnte man so schlecht verstehen. Also ich, am Anfang habe ich 0,01% verstanden von dem, was der gesagt hat, dann nach hinten raus am Ende vielleicht so 10% verstanden, das heißt meistens habe ich immer nur weil er hat auch die ganze Zeit geredet, der hat auch gar nicht gesehen, wenn ich Kopfhörer und sowas drin hatte, das war dem auch alles scheißegal, aber an sich super nett, aber auch ein bisschen anstrengend, weil gerade in der ersten Nacht war ich, glaube ich, bis 4 Uhr, weil Schwestern rein, Schwester raus, Licht an, Licht aus. Es war echt, Dings. Und mein Bruder, auch an dieser Stelle schöne Grüße, der war ja auch mit euch in London, hat dann heute noch mal eine schöne Geschichte erzählt, als er den, auch gut, spricht, glaube ich, auch gut für unser Krankensystem, als er den Blinddarm rausgekriegt hat, hat es erst mal 3 Tage gedauert, bis er einen Arzt danach gesehen hat. Also die Leute vor Ort waren alle auch bei mir super nett und was weiß ich, wenn ich jetzt gesagt hätte, also hier dieses ganze Laufpersonal, ne, irgendwie um, was weiß ich, Essen reinzubringen, um, wenn ich jetzt gesagt hätte, oh, ich habe mich eingepinkelt oder mir ist hier eine Flasche Wasser umgefallen. Also dafür hatten die Personal ohne Ende, aber wenn es tatsächlich dann darum ging, irgendwie einen Arzt zu sehen oder so.
Wo sind die Ärzte und Ärztinnen, Leute?
Das ist halt so krass. Wahnsinn. Und an der Stelle nochmal ein Gruß raus an Herr, kann ich mir gut nennen, Amsterdamski heißt der, Dr. Amsterdamski.
Boah, ist auf jeden Fall erfunden. Ist auf jeden Fall so ein Künstlername, wa?
Ich denke fast. Aber Dr. Amsterdamski kam Dienstag rein, Dienstagmorgen. Ey, und der sah aus wie damals du und Opa wahrscheinlich, nachdem ihr diese 72 Stunden im Kloschar wart. Und ich so, oh Herr Dr. Amsterdamski, schlechte Nacht gewesen. Er so, ja, ich bin jetzt in Stunde 14. Ich sag, bitte, was?
So easy.
Sagte, ja, normalerweise arbeiten wir 12 Stunden, jetzt bin ich in der 14. Stunde. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt gleich nach Hause komme, ein bisschen schlaf, weil um 8 Uhr heute Abend muss ich ja schon wieder da sein. Ich sag, um Gottes Willen. Den nächsten Morgen habe ich ihn wieder zur gleichen Zeit gesehen. Ich sag, Herr Amsterdamski, wieder 14 Stunden, ne? Montag hat er frei gehabt, habe ich ihn leider nicht mehr gesehen. Und ich habe mich mit dem stellvertretenden Stationsleiter unterhalten und der meinte auch, ja, Personal, tendenziell eine Katastrophe. Am Wochenende war quasi niemand da. Und montags morgens, ich habe das nur gehört, auf einmal kamen irgendwelche Studentinnen. Ja, ich bin hier im zweiten Semester, ich wollte euch mal ein bisschen über die Schulter gucken. Also Montagmorgen zwischen 6 und 12 Uhr habe ich das Gefühl gehabt, da draußen war ein Jahrmarkt auf dem Gang. Da waren so viele Leute, aber halt auch, da hätte jetzt auch keiner mir irgendwie in dem Sinne helfen. Klar, da hätte ich gesagt, schütteln Sie mir mal das Kopfkissen auf oder sowas. Also dafür wären 1 Million Leute da gewesen, ne? Aber so richtiges Fachpersonal, auch wenn ich zum Beispiel, ich musste Montag dann nochmal zum Röntgen. Ja, Herr Spahn, dann gehen Sie gleich nochmal zum Röntgen. Und für mich ist immer so gleich. Was würdest du sagen? Wann ist, dann gehen Sie gleich nochmal zum Röntgen?
Also alle spätestens in der nächsten, in einer halben Stunde spätestens.
Ja, ja, klar. Zweieinhalb Stunden. Und auch da, ich war jetzt schon, ich bin mit dem Finger schon auf dem Weg zur Klingel gewesen. Und ich bin echt jemand, ich hasse das, zu klingeln. Ich kenne das aus meiner Zivi-Zeit im Altenheim, die alten Leute teilweise auch senil als, die haben halt laufen geklingelt. Ne? Und das mag halt niemand, wenn die Leute laufen klingeln. Ich musste aber so immer klingeln, wenn mein Tropf durch ist. Ne? Und da hatte ich mich schon so ein bisschen, da hatte ich die Handbewegung schon gelernt. Und ich war kurz davor zu klingeln, bis ich auf dem Gang auf jeden Fall hörte, ja, soll ich abholen, Spahn, Röntgen. Ich so, oh, 2,5 Stunden. Dann darunter noch eine Frau getroffen. Wir sind gleich am Ende, nee, wir kommen gleich zum Catchen. Eine Frau getroffen und mir beim Röntgen, ich sag, was ist dir passiert? Ich sag so und so. Ich sag, was ist denn dir passiert? Ja, ich war am Freitag beim Toten Hosen-Konzert. Ich sag, war so
das,
schlimm, dass
das,
du dir...
Das ist schon mal schlecht.
Dass du dir die Schulter zerfetzt hast? Sagt sie, nee. Nach dem Konzert sind wir gegangen und auf der Treppe, da ist jemand gestolpert und ist gegen mich. Ja, und ich bin dann 4, 5, 6, 7 Treppen runtergefallen und Schulter gebrochen. Ich sag so, oh nein. Ich sag, ich war es ja wenigstens selber schuld bei mir. Ich sag, aber du konntest ja nicht mehr was dafür. Schön die Schulter zerfetzt. Sie sollte auch eigentlich gar nicht zum Konzert. Eigentlich wären ihre Tochter und ihr Schwiegersohn zum Konzert gegangen, aber dann war irgendwer krank. Sie war eigentlich auch nur aus Thüringen hier nach Hamburg gekommen, um auf das Kind aufzupassen. Ist also durch Zufall zum Konzert, wollte dann eigentlich auch schon lange beim Konzert weg sein. Es gab aber irgendwie noch eine Aftershow oder eine Zugabe oder sowas. Ich sag, boah, so viel Pech, das tut mir wirklich leid. Jetzt, wie gesagt, morgen zum Arzt. Ich habe gute Hoffnung, dass das tatsächlich... dass ich noch mal mit einem blauen Auge davongekommen bin. Und ich werde natürlich auch hier berichten. Ich werde dann, bevor ich das nächste Mal aufs Fahrrad steige, werde ich mir ja auch einen Helm zulegen. Und
Nein, Dennis. Was? Da bist es vollkommen, das ist, nee, du wirst nicht noch mal auf dem Fahrrad steigen. So ist es nämlich.
Doch,
das lässt aber mal sein, du.
Nein. Ich bin Fahrradfahrer. Ich bin
Seit wann? Seit letzter Woche Dienstag.
Nein.
Also das erste Mal.
Fahrradfahren immer schon mein, ich habe ja sogar ein Jobrad, nennt sich das. Also ich bin ein passionierter Fahrradfahrer. Ich fahre echt gerne.
Also ich wusste schon wirklich eigentlich viel von dir und über dich. Hm? Aber ich wusste auch, dass du manchmal irgendwie so mit dem Fahrrad so ein geliehenes oder sowas, dachte ich immer mal, ne? Oder mal so ein Roller.
Nee. Oh, E-Scooter.
Das ist ja...
Unfall ist Ursache Nummer 1, sagte auch.
Ja.
Also, was jetzt zu mir sagte, hat das Motorrad abgeholt, also E-Scooter, ich glaube, da haben die mittlerweile auch kein Mitleid mehr. Nee, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich fahre meistens dann tatsächlich hier von uns von Altona, sogar hinten bis Wedel, also bis
das
hinten
ist ja verrückt.
Und sowas. Das sind 20 Kilometer. Normalerweise mache ich das immer, als ich noch kein E-Bike hatte, bin ich immer die 20 Kilometer hin und dann quasi da hinten Wedel in die S-Bahn und mit der S-Bahn zurück nach Altona. Seit ich das E-Bike habe und kein Deutschland-Ticket mehr, bin ich halt zu geizig, das zu bezahlen. Und dann fahre ich halt die 20 Kilometer hin, fahre ich normal ohne E-Motor und zurück. Musste ich letztens leider auch fahren. Und es geht von Teufelsbrück, wer sich in Hamburg auskennt, in Teufelsbrück, nach Altona, geht's richtig fies. Richtig fies und aber auch dafür richtig lange, so einen Berg hoch. Und ich hatte vorher nicht drauf geachtet. Ich dachte, ich hätte das Fahrrad aufgeladen. Es war mal nicht aufgeladen. Und dann musste ich mich tatsächlich den Berg da hochdingsen. Also, nee, ich fahre sehr gerne Fahrrad, aber ich fahre halt im Normalfall, ich vermeide immer, an der Straße zu fahren, weil ich da immer Sorgen vor habe. Das heißt, ich bin der Typ, der immer ganz gemütlich so irgendwo am Wasser hier lang fährt, ne, die Elbe hoch, Fahrradwege, Wanderwege und dann ist da mal so ein Eiswagen und dann bimmelt man mal hier so ein Rentner an und sowas.
Ja.
Das ist mein Ding.
Vollkommen verrückt. Hast du geheim gehalten die ganze Zeit, ne?
Mach ich schon immer. In Leverkusen ja auch sehr schöne grüne Stadt, ne? Leverkusen auch immer gerne Fahrrad gefahren, aber nie dieses, ich bin spät dran, ich muss jetzt zur Arbeit, ne? Ich muss jetzt über diese vierspurige Stadtautobahn mit dem Fahrrad fahren und so weiter, weil ich muss in 3 Minuten auf Arbeit sein und sowas, sondern ich bin so ein schön Wetterfahrer. Ne? Ich fahre halt, wenn ich Lust habe und wenn das Wetter schön ist. Und das Schönste war, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche erzählt habe, unser Freund der Hopfendino, der mir halt schrieb, Dennis, dass dir das passiert, du bist der vorsichtigste Mensch, den ich kenne. Weil ich bin wirklich, also eigentlich bin ich der vorsichtigste Mensch der Welt. Ich sag meiner Frau jeden Tag, pass auf dich auf, stolper nicht, brich dir nichts, reiß dir nicht den Fingernagel ein oder sowas, weil ich genau solche Situationen hasse. Krankenhäuser, Spritzen, anderen Umstände. Ich habe heute Morgen 17 Minuten gebraucht, um meine Uhr anzuziehen, also um das Uhrband dann da reinzufriemeln und sowas. Habe ich dann auch durchgezogen. Ich hatte heute auch relativ wenig Termine. Muss arbeiten. Ich hätte natürlich auch sagen können, so, pass auf, ich schreibe mich jetzt 6 Wochen krank, wie das andere Kollegen und Kolleginnen oder andere Leute sicherlich gemacht hätten. Aber ich bin ja nicht tot. Also ich kann halt
Zum Glück.
Und ich kann mittlerweile, glaube ich, auch, also generell schon, ich glaube, ich schreibe mit der linken Hand auf der Tastatur schneller und besser als einige Leute bei uns in der Arbeit mit links und rechts zusammen oder wie auch immer die tippen. Von daher, ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Wenn du so vorsichtig bist, meinst du denn, wenn du mitgekommen wärst nach London und du so vorsichtig bist und du Leute gewarnt hättest, meinst du, Stefan Otterpohl hätte sich dann nicht auf die Fresse gelegt in der Pizzeria vor das Fund, als wir gehen wollten? Ja, sicher hat er das.
Sag mal, was ist denn da passiert? Das weiß ich ja noch gar nicht.
Ja, wir waren so richtig schön am Samstag in der Lost Souls Pizza. Pizzeria war richtig geil. Ein paar Bierchen getrunken dabei natürlich. Und als wir gingen, hat er eine Stufe nicht richtig wahrgenommen. Ne? Muss man sagen, die war aber auch wirklich, hätte vielen Leuten passieren können und ist wahrscheinlich auch schon passiert. Aber da hat er sich kurz abgelegt, der große Mann. Und gestern hat er mir erst seinen blauen Fleck gezeigt. Der sah ordentlich aus. Er hat sich selber gefragt, mein Gott, er wüsste nicht, wann er zuletzt so einen großen Fleck gehabt hätte. Es ist aber nichts gebrochen, ne? Zumindest das nicht. Noch
stell,
nicht.
Stell dir mal vor, ich lieg da Sonntagnachmittag, freue mich schon auf All In. Auf einmal geht die Tür auf. Moin, Stefan Otterpohl wird reingeschoben, weil sie ihn noch direkt mit dem Hubschrauber aus London ausgeflogen haben. So, Stefan, was? Ja, moin, haben mich bei der Pizzeria Hand gebrochen. Dennis, gucken wir zusammen. Ja. Unser Freund Stefan Otterpohl. Ja,
das ist ein Otterich. Mein Sagenhaft.
Zum Bier sagen wir es nachher. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der immer am Anfang und dann am Ende einmal reinhört für die Bierbewertung. Ich kann schon mal sagen, ich habe meine Wertung hier schon mal eingeloggt und hoch ist sie nicht. Aber wir gucken mal, denn die Wertung, die wird, glaube ich, relativ hoch sein. Auf AW All In. Wir werden nächste Woche, Nico, noch die Chance nutzen, ein paar Jungs und Mädels aus der Reisegruppe hier
sehr gerne
einzuladen, weil wir wollten einmal gucken heute, dass wir die Sendung auch relativ zeitnah zum Pay-Per-View aufnehmen, sind jetzt auch zeitlich eher so wieder in der Mittagszeit unterwegs und würden zu nächste Woche vielleicht sogar auch unsere Reiseleiterin Sarah, die hat mir auch übrigens noch eine Sprachnachricht geschickt, die habe ich noch gar nicht abgehört, vielleicht hat sie da auch nochmal explizit aufgezählt, wer sich benommen hat und wer nicht, also vielleicht fällt der Name Stefan
oder nein, alle haben sich benommen.
Auf der Nice or Naughty List. Und nächste Woche, ne, werden wir mal hören, wie es dem Machtschiele ergangen, wie es meinem Bruder ergangen, wie es dem Kutzi vielleicht ergangen und dem Volker und so weiter und so weiter. Aber Nico, du kannst natürlich zumindest jetzt schon mal von dem Weg zum Stadion und sowas alles, hat das alles denn gut geklappt? Weil London, wenn dann da 50.000 Leute zum Stadion wollen oder vom Stadion weg wollen, es gab ja 2 Tage vorher gab es noch Berichte, da hat es irgendwo auch gebrannt in der Nähe vom Stadion, dann waren irgendwelche Bahnen gesperrt, hat das denn zumindest alles geklappt?
Wir sind tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir alle auf unterschiedlichem Wege dorthin sind, aber wir hatten gerade an dem Tag auch andere Dinge vor, ne? Julia, Stefan und ich, wir waren schon ein bisschen eher in der Ecke des Wembley Stadiums, denn wir waren in diesem Pixar-Museum und das ist, sag ich mal, Fußweg zum Wembley Stadium, also 5 bis 10 Minuten. Das heißt, wir waren eh schon in der Ecke, ab 13 Uhr, glaube ich, waren wir schon da. Das heißt, wir hatten überhaupt keinen Stress. Und du bist halt schon ein bisschen unterwegs, ne? Sag mal so 45, 50 Minuten, so
vom Hotel, ne? Mit einmal umsteigen mussten wir, glaube ich, oder zweimal. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind sogar zu einer Station gefahren und den Rest mit dem Uber sind wir gefahren.
Uiuiui.
Das war auch machbar. Ein sehr cooler Uber-Fahrer, mit dem Stefan Otterpohl dann durchgehend gesprochen hat.
Ja, Mann, klar, Mann.
War sehr geil. Also ich, Stefan, sei mir nicht böse, aber dein Englisch ist jetzt nicht eine 1+. Dein Englisch ist mal schlecht, mal gut. Aber du hast keine Hemmungen, dich zu unterhalten. Das finde ich total bemerkenswert. Und die beiden haben sich noch auf der Fahrt unterhalten. Das war köstlich.
Aber sein Englisch war wahrscheinlich besser als das Deutsch des Uber-Fahrers.
Ich denke ja. Der Uber-Fahrer wollte dann Stefan irgendwas im Auto auch zeigen. Und Stefan guckte raus und nickte. Nee, er meinte, der Uber-Fahrer, nein, ich meine das hier drin. Und Otterpohl guckt wieder raus. Und lachte so. Also so ein paar Missverständnisse, war toll.
Genau. Nichts im Auto liegen lassen oder so.
Diesmal nicht. Wir haben uns dann mit Olli und Dida getroffen. Die waren auch schon ein bisschen eher, da haben was gegessen. Kutzi und Volker kamen später und Alexander und Laura haben wir dann in der Schlange getroffen, als wir uns angestellt haben.
Genau, also, die haben noch zugeschlagen, ne? Beim Merchandise. Alexander
genau,
hat sich
genau.
für 60 Pfund ein original von MJF unterschriebenes Poster gegönnt. Yeah. Und dann haben sie sich noch 40 Meter Klarsichtfolie gekauft, um das zu verpacken.
Ja, sehr geschickt auf jeden Fall. Ne? Denn, falls es mal regnet, das war ja oben auch nicht ganz zu, war sehr geschickt. Den Bruns, den haben wir noch getroffen.
Oh, was sagt der? Komplett zur Weihnachtsgala.
Ich habe nur ganz kurz mit ihm gequatscht. Ja. Der Olli wollte sich kurz mit ihm dort treffen. Und ich sah ihn dann vom Weiten, habe ihn nur kurz mit ihm geredet. Gute Besserung auch an dich. Ich hatte die Geschichte kurz angeteased, als er mich fragte, warum du denn nicht hier seist. Mhm. Und ja, der stand da mit einer Traube von Menschen. Ich kannte jetzt nicht alle, war aber auch vor Ort. Ich glaube auch hier mit Enrico, ne? Hier Bildzeiten, Bildzeitung Enrico.
Bei der Bildzeitung gar nichts von AEW gelesen?
Ne? Komisch.
Die Headline wäre ja, muss All In wiederholt werden.
Ja, ganz genau. Naja, auf jeden Fall, wir haben uns dann irgendwie, 15.30 Uhr waren die Gates dann offen, haben wir uns direkt angestellt in der Purple Line, ne? Das war irgendwie dann doch hat echt ein bisschen lange gedauert, muss man sagen. Also die Line war verdammt lang. Du dachtest, das hört ja gar nicht auf. Und war aber jetzt alles nicht so wild. Das Einzige, was mir dann jetzt gerade erst auffiel, ich hatte nämlich hier einen Bericht auf von AEW All In und wir haben mal knallhart die ersten 3 Buy-In-Matches verpasst. Das musst du dir mal vorstellen. Also wir waren in der Halle, die war noch relativ leer, waren auf unseren Plätzen, die Plätze waren hervorragend. Und das erste Match, was dann losging, war halt das Hurt Syndicate und hier Big Boom und sowas gegen die Shane Taylor Promotion. Jetzt lese ich hier gerade, davor gab es noch 3 weitere Matches oder 2. 2, glaube ich, ne?
Genau, 2 davor noch. Die haben super pünktlich, also ich spreche mal in deutscher Zeit, 17 Uhr ging die Pre-Show, die Buy-In-Show los. Das heißt, ich alles bereit gemacht, ne? iPad aufgeladen, MyAW-App runtergeladen, festgestellt, es gibt keine MyAW-App für iPad. Dementsprechend einfach über den Browser, bisschen Sorge gehabt. Alles easy peasy. Das heißt, ich war bereit. Ich habe aber, glaube ich, dann tatsächlich erstmal über YouTube geschaut, die Kickoff-Show, und mich da gewundert, weil es war schon so ein bisschen WrestleMania-mäßig, und es gab diesen großen Tresen, es gab The Big Show, gab René Paquette, es gab Mick Foley und es gab Jeff Jarrett, und die haben eine kurze Anmoderation gemacht, weil normalerweise kennt man es ja so bei der WWE, es wird erstmal die erste Stunde wird ja nur geredet, und dann kommen noch ganz viele Videos, und dann wird irgendwann gecatcht. Irgendwie 5:55 oder sowas ging das erste Match los, nicht so, oh, das ist aber jetzt sportlich, und können wir, glaube ich, auch relativ drüber gehen. Man
hat ja, was ich aber sagen wollte, ist einfach, man hätte es nicht geschafft. Also, wir sind 15.30 Uhr Gates open, dann haben wir uns angestellt. Und wir waren jetzt also auch nicht irgendwie uns trottelig verhalten, wir sind sofort in die richtige Line, ne? Und wir standen so lange da, durch die Kontrolle im Stadium, einmal pinkeln, ein Getränk geholt an der Getränkeausgabe. Es war leer, weil noch so viele Leute draußen waren. Dann zum Platz. Und trotzdem die ersten beiden Matches verpasst. Also weißt das fand ich, ja, ich weird.
Weil es aber, glaube ich, ja auch ganz smart war, wir hatten ja diesen Mittelrang quasi, ne? Also nicht den Unterrang, sondern diesen VIP-Mittelrang quasi, wo es dann nur, wie viele Reihen waren da? Waren das 12, waren das 16
oder so? Das kann ich, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, kann ich einschätzen.
Also relativ klein und dann hast du natürlich auch immer den Vorteil, dass dann natürlich auch im Idealfall eben nicht 40.000 Leute mit dir bei den Getränken anstehen, sondern eben.
Ja, kommst super, super gut da raus, ne? Auch wenn du mal auf Toilette musstest, das war, also die Plätze waren tipptopp, bis auf das eine Licht, was da oben an diesem Cube hing, das blendete uns ein bisschen, den einen hat es mehr gestört als den anderen, aber an sich war super, super gute Plätze wieder, also genial.
Und dann hatten wir einige Kick-Off-Matches und über das wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist natürlich das Match zwischen Maya World, das kam ja kurzfristig noch dazu, ne? Die wollte ihren AEW-TBS-Teil verteidigen gegen Persephone, die ja schon, ist sie AAA-Championess oder nicht, nicht CMLL?
Ist sie Stardom, CMLL?
Irgendwas.
CMLL vermutlich, ja.
Und das Match ging hin als auch her und dann gab es auf einmal einen Eingriff, ne? Maya World, die wollte irgendwas vom dritten Ringseil zeigen, dann kam eine maskierte Person, schubste sie runter.
Dachte erst, es wäre Seth Rollins, ne?
Und die dachte auch, es wäre Seth Rollins. Die Kommentatoren, Brian Danielson hat mitkommentiert, der wusste auch gar nicht erst, was los ist, der, beziehungsweise sagt dann, naja, ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Naja, wer hat denn hier eine Fehde? Wer hat hier Unstimmigkeit mit Maya World? Und ich habe es auch erst gar nicht geschnallt und dann, als sie aber den Lockjaw ansetzte, hat man schon im Publikum so gehört, wird es nicht etwa wirklich sein? Und als sie sich dann die Maske abzog, Nico, es war tatsächlich Britt fucking Baker.
Unfassbar. Ich hatte zuvor mehrfach was gelesen über sie, die jetzt so ganz offensichtlich auf X oder wo auch immer gesagt, dass sie nicht in London ist. Und als sie gefragt wurde, ist da was in Planung, sagte sie so, okay, ich wünschte, es wäre so, ne? Es war vielleicht ein bisschen auffällig, aber ich habe gerade jetzt in der Buy-In-Show überhaupt nicht damit gerechnet, dass man hier Britt Baker zurückbringt, ne? Ob das jetzt so cool war in der Buy-In, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Aber naja.
Na, generell finde ich es schon, also finde ich es schon ganz cool, weil du generierst natürlich somit auch noch mal ein bisschen, ja, bisschen Hype, ne? Bisschen
Social Media richtig.
Und ja, sowas, das ist, ne? Also ich fand's schon ziemlich clever. Rückblickend, Nico, bist ja gut im Schätzen. Wann war denn das letzte Match von Britt Baker bei AEW Dynamite? Das war ein Dynamite-Match, ihr letztes Match.
Das ist schon sehr lange her. Ich schmeiß mal irgendeine, mal wieder eine große Zahl in den Raum. Das war ungefähr vor 420 Tagen.
Das wäre erst ein Jahr. Das war
ist noch länger her,
vor
ne?
fast zwei Jahren.
Oh.
Am 13.11.2024 ging Penelope Ford, also fast zwei Jahre.
Okay, das ist krass. Jawohl, stimmt auch, ne?
Ja. Und das ist natürlich heftig, man weiß nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, jetzt werden wir es auch nicht mehr hören, was genau der Grund war, ne? Warum? Tony Khan hat immer bei jeder Pressekonferenz gesagt, so, nee, also super, schön, dass ihr nach ihr fragt. Bestimmt werden wir sie irgendwann wiedersehen. Und jetzt ausgerechnet war es soweit. Also mal gucken, vielleicht werden wir es immer noch mal erfahren. Es gab noch ein Backstage-Segment von ihr dann auch, wo sie gesagt hat, Mensch, Persephone und ich, wir haben einen gemeinsamen Feind, das ist Thunder Rosa. Und dementsprechend, vielleicht gibt's da demnächst dann eben ein Tag-Team oder dann eben auch Britt Baker gegen Maya World und so weiter und so weiter. Mal gucken, denn Nico, ich habe letzte Woche noch gesagt, ich sag, boah, die Matches von ihr, also sie war mit die erste, ne, bei AEW, so ein Urgewächs, ne, und dann eben auch dieses Blutbad damals, wo sie, glaube ich, auch die Nase gebrochen hatte, kommen wir nachher noch zu, gegen eben Thunder Rosa oder das Hardcore-Match mit Thumbs und Thumbtails oder Thumbnecks, also da ging's schon rum, ne, aber dann, damals, wo sie bei war, glaube ich, All-In, ne? Wo sie es mit Mercedes Monet zu tun hatte.
Das war nix. Das war nix.
2024.
Ne?
Das war nix, ne?
Sehr enttäuschend. Ich hoffe, sie hat da jetzt ein bisschen.
Das war ihr letztes Match übrigens.
Komisch, ne? Hat man ja selten, dass man einfach so, also, ne? Als wenn die Lernkurve nach unten gegangen wäre. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht hat sie irgendwie Privatprobleme gehabt, ne? Auch die Trennung mit Adam Cole und sowas alles. Aber gut, sie ist wieder da. Ich hoffe, man setzt sie gut ein. Und sie ist natürlich eine Verstärkung überhaupt für die Damen-Division. Für die Ladies hier und auch Tekla war da, ne?
Die hat einen geilen Auftritt hingelegt, ja.
Ja, Tekla schön mit dem Spider Walk oder der Brücke auf dem Kommentatorenpult bei Mick Foley, ne? Bei dem wie hieß es bei der WWE immer das Expertenpanel. der hat sie zu Wort gemeldet, hat auch vorher gelesen, dass sie in London ist, ne? Wusste natürlich nicht inwiefern man sie hier einsetzt, aber was ich damit sagen will, auch Tekla ist natürlich eine fantastische Catcherin und die Damen Division bei AEW du wächst und da sind viele neue gute Talente bei, ne? Muss man zurückdenken, ne? Die ersten zwei Jahre, drei Jahre vielleicht sogar, war das ja schon sehr mau, ne?
Ja,
bei AEW. Und jetzt, das gefällt mir sehr gut.
Dann ging es weiter mit einem Match, was so, also ich habe es so noch nicht gesehen. Es ging um den AEW Trios-Title und es war eine Trios Roulette Royale. Also
wurde auch nicht erklärt, ne? Es wurde nicht erklärt.
Stellt euch den Royal Rumble vor, ne? Man kommt rein und man muss rausgeschmissen werden, um eliminiert zu werden. Das Ganze aber mit Trios, also es kommen immer drei rein. Es reicht auch nicht, wenn man einen eliminiert, sondern dann müssen alle, also als Beispiel, Otterpol, Nico und ich, wir wären ein Trios-Match und Otterpol wird rausgeschmissen. Dann sind Nico und ich trotzdem noch im Match. Wir können also trotzdem noch gewinnen. Ne? Das finde ich eigentlich ganz schön, weil sonst wäre es natürlich uselig. Stell mal vor, Nico, wir liefern gerade, wir verteilen ordentlich Haue. Und Otterpol stolpert wie in der Pizzeria.
Und fällt da raus, ne?
Und dann müssen wir auf einmal auch rausgehen. Ne? Das macht natürlich keinen Sinn. Von daher das hier sehr cool gelöst. Und eben dieses Roulette, dadurch, dass man eben, ich wusste in Anführungszeichen, oben auf dem Screen kam dann auch immer so eine Roulette-Animation. Und mein Tipp war ja, okay, also 18 Uhr Ortszeit, 19 Uhr unserer Zeit in Deutschland, sollte ja die Main-Show losgehen. Und mein Gedanke war tatsächlich, okay, es stand, glaube ich, schon fest, ne? Das siebte Team, das wird das Wildcard-Team sein. Und mein Gedanke war, okay, dann machen sie eine Minute vor Pay-Per-View, kommt, wird das dann gezogen, Swerve kommt raus, The New Day, The New Level, wie sie jetzt heißen, sind gerade auf der Bühne und dann heißt so, oh, pass auf, wenn ihr das jetzt sehen möchtet, dann müsst ihr den Pay-Per-View kaufen. Haben sie nicht so gemacht, sondern sie sind schon, bevor überhaupt die Wildcard, das letzte, das siebte Team, überhaupt im Ring war schon die Buy-In-Show vorbei. Und dann ging es nochmal los, große Kamerafahrt, Publikum, richtig, richtig heiß. Und dann haben sie ihn nochmal irgendwie 2 Minuten catchen lassen. Und dann kam Swerve Strickland raus und hat sich dann auch, ja, süffisant auf der Bühne nochmal umgeguckt, Nico. Und wie war denn die Reaktion im Publikum dann?
Ja, es wäre schon sehr cool, gab einen großen Pop auf jeden Fall. Otterpol war ein bisschen verwirrt, warum die nicht The New Day heißen. Ich glaube, es war okay, dass man es so gemacht hat, denn es war jetzt wirklich sehr offensichtlich, dass die beiden diese Wildcards sind. Ich glaube, sonst hätten sich die Leute gefragt, was ist denn hier los? Deswegen war es, glaube ich, okay, dass man es auf die Main-Show gepackt hat, auch ab diesem Moment. Und naja, man freut sich ja trotzdem. Man freut sich ja trotzdem, ne? Also erst kam ja Swerve raus mit Prinz Nana, ne? Und der grinste schon und dann hat so ein Video mit so Gaming-Hintergrund, würde ich fast schon sagen, ne? So 80s Gaming-Style auf den Titantrons. Und da habe ich schon gedacht, okay, das ist auf jeden Fall The New Day, ne? Beide ja auch Gamer gewesen oder auch ein Gaming-Channel, ganz genau, ja. Xavier damals noch. Und dann New Level ein bisschen lustig, aber das Publikum hat direkt mitgemacht. Und ich fand's geil. Ich hätte ihn aber auch vielleicht sogar mal ein anderes Gimmick spendiert. Hätte ich vielleicht auch gemacht. Warum nicht? Und ihre In-Ring-Skills, weiß ich nicht. Es ist cool, aber sie haben so gecatcht, wie sie es in der WWE auch tun.
Wir müssen erstmal ein bisschen adjustieren hier, was halt cool war. Es gab wieder, Kofi heißt Kofi weiterhin, also nicht mehr Kofi Kingston, heißt jetzt nur noch Kofi. Und er hat wieder einen Kofi-Spot gemacht. Man kennt ihn aus vielen Jahren
Royal Rumble. Cool.
Ja. Dann sind die irgendwann schiefgegangen, zweimal in Folge, und dann hat man sein lassen. Aber hier hat er wieder abgeliefert und letztendlich zu erwarten. In ihrem Debütmatch konnten sich dann hier durchsetzen, also Swerve Strickland und The New Level, Austin Creed und Kofi. Neue Trios Champions, und auf der Pressekonferenz im Nachgang haben sie es nochmal gesagt. Also kommen wir gleich zu, wir haben die beiden jungen Herren nochmal gesehen im Laufe des Abends und haben gesagt, so, hey, wir sind jetzt Trios Champions, aber warum sollen wir nicht auch noch Tag Team Champions werden? Ne? Also ganz, ganz spannend. Generell muss man sagen, also ich habe vorhin schon mal gesagt, also ich hoffe, jeder von euch hat diesen Event geguckt. Wer den Event noch nicht geguckt hat, der macht jetzt bitte hier Pause und guckt sich diesen Event an. Außer ihr seid jetzt gerade auf einer 6 Stunden Autofahrt oder sowas, dann könnt ihr ruhig zu Ende hören und dann guckt ihr euch aber bei nächster Gelegenheit diesen Event an. Der war nämlich gerade auf was die Produktion hat. Ey, da muss man ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre oft auch ein paar Probleme gehabt, ne? Dann war das Licht nicht so geil, dann war der Ton nicht so geil, dann waren die Kameras, dann war die Bühne, blablabla. Irgendwas war eigentlich immer. Es gab nur einen einzigen Schwachpunkt bei diesem Pay-Per-View, werde ich nachher noch was zu sagen, aber das Licht war geil. Der Sound, schon direkt am Anfang, das ist in diesen Stadien ja super schwierig, den Sound gescheit einzufangen. Und AEW schafft es in ein Drittel der Fälle noch nicht mal in den normalen Hallen, wo sie unterwegs sind, den Sound richtig einzufangen. Aber ich glaube, hier hat Tony Khan einfach richtig, richtig Geld in die Hand genommen. Richtig, richtig geile Bühne, richtig geiles Kamera-Equipment, richtig geiler Sound. Alles gepasst, auch diese, wie man es aus der WWE kennt, ne, diese 4K-Kameras, wo dann der Hintergrund unscharf ist und so weiter. Ne? Also war produktionstechnisch von der WrestleMania überhaupt nicht zu unterscheiden. Das Einzige, was es noch besser gemacht hat, war tatsächlich, dass nicht diese ich habe, glaube ich, keinen einzigen Werbespot gesehen. Ne? Es wurde für nichts geworben, außer wahrscheinlich dann für Pflaster in dem einen oder anderen Match. Aber ansonsten keine Werbung. Es gab zu jedem Match einen kleinen Videoeinspieler. Das gab es auch oft nicht. Ne? Da war einfach Match am Match am Match am Match. Hier gab es immer einen kleinen Videoeinspieler. Also wirklich perfekt. Das heißt, auch wenn ihr noch nie AEW geguckt habt, ich habe ein bisschen Zeit ja gehabt übers Wochenende. Ich habe so viel auf Instagram und so. Das haben so viele WWE-Fans auch, die diehard WWE-Fans sind, haben sich diesen Pay-Per-View angeguckt und waren einfach komplett mind-blown. Ne? Also komplett begeistert und gesagt so, ey, what the fuck? Und was serviert uns die WWE da mit seinen fünf hingerotzten Matches? Davon ist eins noch von irgendeinem Film gesponsert.
Liliati gegen Baron Corbin.
Genau, zum Beispiel. Die Ringmatte ist zugekleistert mit Werbung. Nach dem Match kommt noch mal hier der Malzbierhund in den Ring und sowas alles, ne? Also, wenn ihr diesen Event noch nicht geschaut habt, schaut euch dieses Event an. Jeder, der hier zuhört, wird ja mal irgendwann Leidenschaft fürs Wrestling gehabt haben. Und auch wenn ihr das schon vielleicht länger nicht mehr habt, sondern einfach nur die Leidenschaft, völlig nachverständlich, für Nico und für mich habt, guckt euch diesen Event an. Ne? Also nehmt euch Zeit, nehmt euch einen Tag Urlaub. Ich würde sogar sagen, das ist ein Event, wo man sagt so, ey, pass auf, Dennis, ich habe Frau und zwei Kinder, wann soll ich das machen? Ohne Spaß, nehmt euch einen Tag Urlaub, guckt, dass Frau arbeiten ist im Idealfall, die Kinder in der Schule, im Kindergarten oder sonst wo, guckt euch diesen Event an. Ihr werdet es nicht bereuen, von Anfang bis Ende. Absolut großartig. Und damit waren wir dann ja auch in...
Was ich aber noch sagen muss dazu, also ich werde mir definitiv auf dem Screen hier zu Hause nochmal angucken, weil ich weiß natürlich, es ist ein großer Unterschied, ob du ein Event in Live in der Halle guckst, ob das WWE ist oder AEW, oder aber du siehst die Version, die ausgestrahlt wird auf MyAEW oder auf Netflix, bei WWE zum Beispiel. Es gibt große Unterschiede. Und ich weiß... Klar, das Feeling vor Ort ist immer unique und immer, das kann man nicht toppen. Ich glaube trotzdem, am Screen zu Hause mag es vielleicht noch mal eine Spur geiler sein. Denn es gab ein Manko. Es gab ein Manko, da habe ich mich gefragt, warum macht ihr das nicht? Wir hatten super Plätze, wir hatten geilen Blick auf den Ring, wir hatten vor uns auch den großen Screen. Das Einzige, was mir fehlte, die Entrances wurden einfach nicht übertragen auf den Screens.
Ah.
Die wurden einfach nicht übertragen. Ich frage mich, warum macht ihr das um Himmels Willen nicht? Und das fand ich auch immer weird, wenn ein Match vorbei war, 1, 2, 3, Cover, war sofort der Screen oben wieder weg. Also du hast zum Beispiel nicht gesehen, jetzt, ich springe mal kurz nach vorne, die ganzen Tag-Teams, die dann später in den Ring kamen, das wurde oben nicht übertragen.
Okay.
Du hast einfach nur diese ganzen Leute da gesehen und das fand ich so ein bisschen, ey, warum macht ihr das denn bitte nicht? Ne? Also ihr unterbrecht es jetzt einfach so plötzlich. Das hat jetzt dem Ganzen keinen Abbruch getan, ne? Natürlich nicht. Ne? Wenn du vor Ort bist, dann hast du die ganze Zeit eine Gänsehaut. Aber genau deswegen würde ich es gerne auch nochmal zu Hause hier auf dem Big Screen gucken und ich war diesmal übrigens auch nicht so voll. Ich kann mich an alles erinnern. Ich habe glaube ich nur 3-4 Bier im Stadium getrunken.
Ach ja, ja,
ne? Also, aber gut.
Das ist ja gut. Das erste offizielle Match der Main Card, beziehungsweise zweite, war dann das Tag Team Title Match. Das ungeschlagene Team Divine Dominion hatten es mit den ebenfalls noch ungeschlagenen Brawling Birds zu tun. Und Jamie Hayter und Alex Windsor, die waren ja hier Hometown Heroes. Und nach knapp 12 Minuten konnten sie dann hier auch den Titel gewinnen. Alexander, mein Bruder, schrieb nur irgendwann in unsere Gruppe so, oh, ich glaube, McBain ist größer als ich. Und Alexander ist, weiß nicht, 2,04 Meter, 1,97
oder was auch immer. Ja.
Ne? Also ist ein Riese. Und also konnte man jetzt, glaube ich, guck mal, ich gebe euch immer auch mal die Cage-Match- Ratings eben noch an, das ihr gerade mal guckt, Mercedes Moné gegen Britt Baker vor 2 Jahren hatte eine 4, noch was, also 4, noch was von 10, das war schon richtig, richtig räudig. Das war einfach aber auch kein gutes Match und wir gucken jetzt einmal hier, hab's doch vorhin schon gesehen, das war uns AEW und kann ich dir euch auch mal jemals dazu sagen, das Match hat eine 6,48 gekriegt, ne? Also es war jetzt nicht das beste Match der Welt. Ich fand's schön, dass Tony Khan hier auch noch ein zweites Damen-Match draufgepackt hat. Es war ein guter Opener. Dann wurde's wild. Und, nee, das wurde noch nicht wild. Es gab das AEW Continental Title Match. Das war ja der Continental Cup, Nico. In den letzten Wochen, Monaten wurde das ausgekämpft. Wer darf gegen John Moxley antreten? Letztendlich war es, wie vermutet, Nigel McGuinness, der auch hier ein Heimspiel hatte und im Nachgang dann auch zurück ans Kommentatorenpult gekommen ist. Allerdings im Rollstuhl. Also diese ganze Fuß-Bein-Sache scheint wohl tatsächlich doch ein bisschen wahr gewesen zu sein. Das Match hätte man vielleicht 2 Minuten irgendwie wie kürzen können. Ne? Das war dann doch viel Mat Wrestling, viel, wie nennt das mal, Death Jitsu, ne?
Ja.
John Moxley ist ja auch ein Grappler.
In Grappler, genau. Ich meine, das ist so ein Ding, da war zum Beispiel unser Freund Stefan Otterpohl sehr gelangweilt davon, weil, ja, da kann ich auch ein bisschen zustimmen, gerade so Grappling-Matches sind dann im Stadium, glaube ich, auch nicht so crazy, ne? Wenn du zu Hause und du hast, ne, weiß ich nicht, hat man da ein anderes Feeling. Da fehlen mir die Kommentatoren bei, weißt du, was ich meine? Ja. Bei so einem Match, ne?
Du hast nicht diese großen High-Flying-Moves.
Ganz sowas, genau, siehst, ganz ne? genau.
Das sind dann mehr genau. so, der dreht ihm jetzt erst den Daumen und dann nimmt er den kleinen Finger, das siehst du halt in einem Stadion dann nicht, das lebt da nicht.
Ja,
so, ne? Aber
ja, ja.
John Moxley kann hier erwartungsgemäß eben verteidigen, am Ende fehlen Nigel McGuinness wirklich irgendwie so ein halber Zentimeter, ne, um noch in die Ringseile zu kommen und hier zu überleben. Das hat er nicht gemacht. Und dann war es Zeit für Triple Threat. Denn Kyle Fletcher, dem ging es um die Familie. Wem es auch um die Familie ging, das war Kazuchika Okada, der Rainmaker. Und ursprünglich auch mal mit in der Familie war ja noch unser Freund Takeshita. Die drei hatten es in einem Triple Threat miteinander zu tun. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil hier bei Wrestling-Infos schreiben sie auch irgendwas von 12 Minuten 49. Ich habe aber die Tage extra nochmal, weil ich so verwirrt war, habe ich, hier ist schon, also ganz komische Matchzeiten. Bei Cage-Match schreiben sie 13 Minuten 13 und ich bin mir relativ sicher, auf Wikipedia stand nämlich was mit 17 Minuten. Also, das muss ich vielleicht noch mal
mitteilen. Ja, ich glaube, es war auf jeden Fall unter 17 Minuten. Also, ich hätte jetzt auch so 13 geschätzt. Ich bin gerade auf Wrestling-Infos, da steht tatsächlich 12:49. Weil ich fand, das Match war großartig, das ist man, aber ich
Wikipedia
hätte hier
hat 17 Minuten.
Das habe ich nicht gefühlt. Also, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Weil ich fand nicht, dass also war ja nicht so krass kürzer als das Match davor. Aber ich werde das nochmal für euch mitschauen.
Ja, ja,
vielleicht
ja.
gibt's einfach auch, vielleicht hat die Ringglocke nicht direkt am Anfang geläutet. Vielleicht gab's da, ne? Vielleicht gab's irgendwie direkt, nee, es gab den Superkick ja auch direkt am Anfang, ne?
Genau, das waren hier Shades of Triple H, HBK und John Cena. Ich habe das mal die beiden Matches übereinander gelegt oder gesehen, ne, ja. auf Insta gesehen. Das war eine Sequenz, die schon mal gab bei der WWE. Ganz witzig gelöst auf jeden Fall.
Und ich muss überlegen gleich, aber das Match habe ich auf jeden Fall kurzfristig noch umgetippt, weil ich tippe ja mal das Tippspiel ein. Und das war diesmal das anstrengendste Tippspiel aller Zeiten, weil meistens mache ich es zu Hause am MacBook. Ne? Dann gehe ich auf Wikipedia, Behind-the-Scenes-Blick, ne? Kicktipp und Wikipedia und dann Copy und Paste. Ganz so einfach ist es nicht, ne? Also es dauert schon ein Momentchen, aber am MacBook ist das ganz okay. So, jetzt stelle ich das aber vor, nicht am MacBook und nicht mit zwei Händen, sondern mit einer Hand im Krankenhaus. Das Handy auf diesem Tisch liegend, wo man auch das Essen draufkriegt. Das hat einen Moment gedauert, aber ich habe es gemacht. Und dann, wenn ich das gemacht habe, so empfehle ich es euch ja auch immer, wenn das Tippspiel online geht. Dann einmal alle Tipps einloggen, dann könnt ihr es auf jeden Fall nicht vergessen. Dann kann man immer noch was ändern, was ich geändert habe. Weil ich habe ursprünglich gedacht, okay, was will man hier machen? Ich denke so, boah, Okada wäre eigentlich schon geil, ne? Der irgendwie hier Kyle Fletcher den Sieg klaut oder. Und dann dachte ich aber, ich denke so, das wäre auch komisch, ne? Ich denke so, Takeshita, also eigentlich müsste man ja, ne, das noch ein bisschen, habe ich auf Takeshita tatsächlich umgetippt, war nicht so clever, denn am Ende, Nico, da war es tatsächlich so, ne? Okada, der hier abgestaubt hat und die Möglichkeit theoretisch gehabt hätte, sowohl Takeshita als auch Kyle Fletcher zu pinnen und dann tatsächlich, ja, den Champion Kyle Fletcher gepinnt hat. Dann habe ich von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, so, oh, das ist aber nicht fair, das ist ja sein Familienmitglied. Und dann habe ich aber auch gesagt, naja, wenn er schon gewinnt, dann will man ja auch im Normalfall, also so ging es mir, Nico, in so einem Triple Threat, weil wenn du dann den anderen Teilnehmer pinnst, der nicht Champion ist, dann hat das immer, finde ich, so ein Geschmäckle, ne? Weil es dann heißt ja, so, stimmt. Naja, du hast ja gar nicht den Champion gepinnt. Ne? Also ich habe hier so die Kritik, die da auch an Okada aufkam, wo es dann hieß, so, ah, jetzt hat er hier Kyle Fletcher extra gepinnt. Ich hätte es auch so gemacht, egal wer es, ich würde immer auch den Champion pinnen, damit es im Nachgang gar keine Diskussion gibt, dass man vielleicht nicht der wahre Champion ist.
Ja, ja. WWE-Style wäre das natürlich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich fand es ein super Match. Ich habe es leider auch mehrfach umgetippt und am Ende lag ich falsch bei diesem Match. Ärgerlich, das erste Match am Abend, was ich dann falsch hatte. Aber das Match war großartig, wirklich. Und die Sache mit der Zeit, das werden wir noch mal, wenn wir uns noch mal angucken, was jetzt die richtige Zeit ist. Ich hätte es mir ein bisschen länger gewünscht, muss ich sagen. Also deswegen glaube ich eher diesen 13 Minuten. Ich hätte dem Nigel McGuinness-Match ein paar Minuten geklaut und dem hier hinzugefügt. Aber das Ganze hat dem natürlich keinen Abbruch getan. Ne? Das war wirklich Move auf Move auf Move und drei der besten Wrestler der Welt. Schön auch, was danach geschah. Ne? Don Callis natürlich ringside, auch hier im Ring. Gratulierte Okada seinem Schützling. Und Kyle Fletcher hat ihn anerkannt, ne, hat auch die Hand von Okada in die Höhe gehoben. Ne? Das heißt, hier kein offensichtlicher Bruch der Don Callis Family.
War aber auch die Absprache, denn auch die Kommentatoren haben wieder irgendwie gesagt, so, oh, wird er das jetzt machen? Und ich so, hä? Also so war die Absprache. Ne? Ich weiß nicht mehr, was Okada gesagt hat im Gegenzug. Aber er hat gesagt, pass auf, wenn ich gewinne, Kyle, dann hebst du meinen Arm in die Höhe. Und dementsprechend, alles andere wäre jetzt auch nicht Babyface-like gewesen von Kyle Fletcher. Ne? Es wird natürlich irgendwann hier der Bruch kommen, aber das fand ich ein bisschen komisch, was die Moderatoren da gemacht haben, weil das war, da ist Kyle Fletcher, da muss man dann auch zu seinem Wort stehen. Ne?
Und das ist richtig.
Okada, neuer Champion. Ich glaube, dieser Titel ist aber nicht zum letzten Mal gewechselt in diesem Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kyle Fletcher den sich vielleicht noch mal um die Hüften schnürt. Bei Cage Match ist das übrigens das dritthöchstbewertetste Match des Abends gewesen mit 8,57 von 10 möglichen Punkten.
Sehr ordentlich. Weiter ging
es dann mit dem Gauntlet-Match. Und was ich bis hierhin schon so gut fand, wir haben uns beim letzten Pay-Per-View, war's, glaube ich, Nico, haben wir uns, oder zumindest ich mich so ein bisschen beschwert und gesagt so, boah, irgendwie war alles gleich, ne? Die Matches waren irgendwie gefühlt alle gleich lang. Es hat, ganz viele Matches hatten irgendwie die gleiche Storyline. Und hier war es schon, du hast dieses Trios, Gauntlet, Roulette, was ganz Neues. Dann hattest du ein Grappling-Match, dann hattest du so ein geiles Triple-Threat-Match. Und jetzt kam ein Casino-Gauntlet-Match, also auch wieder was ganz anderes. Dazwischen ein Damen-Tag-Team-Match, also jedes war anders. Die Zeiten haben auch eben ein bisschen variiert. Also ich war schon komplett gehypt. Und hier wussten wir, Andrade El Idolo, der wird die Nummer 1 sein. MJF, der wird die Nummer 2 sein. Und wer als erstes ein Pinfall oder eine Aufgabe hier erzielt, der wird der neue Nummer 1 Herausforderer sein. Und ich kann mal kurz vorlesen, wer alles mit dabei war. Nick Wayne war die 3, Speedball Mike Bailey die 4, Tommaso Ciampa die 5, auch einen fantastischen Entrance bekommen. Und der war noch nicht ganz am Ende der Bühne. Da spielte schon das Team von Chris Jericho. Hast du mitgesungen? Du hast ja auch so eine schöne Singstimme.
Ja, ganz leise, ne? Ich war so beeindruckt. Ich habe ganz leise mitgesungen. Ich weiß gar nicht, ob ich mitgesungen habe. Ich war nämlich geflasht. Das wollte ich zu diesem Match sagen. Die Entrances waren fett. Also ich meine, es wurde einfach mitgechantet. Ne? Später dann auch, als Jack Perry kam zum Beispiel. Oder Mystico, beziehungsweise Commander. Oder doch Commander? Nein, der Mystico-Song. Ne? Also es war ganz, ganz groß.
Ja. Nummer 7, Mark Davis. Nummer 8 war dann Commander. Es stand auch überall auf diesem riesengroßen Entrance. Stand Commander. Commander kam auch raus. Und dann kommt Justin Roberts und sagt, who's number 8? Mystico!
Ja, das war nix.
Und dann ist mit Problem, you fucked up. Und dann Taz am Kommentatorenpult, was, das rufen sie jetzt schon zu Commander? Das ist ja fies. Und Commander dann direkt irgendwie Spot, oben aufs dritte Seil. Und die Fans so, Mystico. Und er so, pass auf, ich zeige euch jetzt mal Mystico. Und dann kam sein Undertaker Rope Walk und dann dieser Moonsault, den er springt, unglaublich. Das Publikum flippt komplett aus und dann Justin Roberts, Commander! Und dann das Publikum komplett eskaliert. Und wenige Sekunden später kam dann nämlich tatsächlich mit der Nummer 9 Mystico. Das Publikum eh schon sich am Wegschmeißen. Und dann Justin Roberts, you guessed it! Mystico! Und da, alle den Song mitgesungen, ist übertrieben, ist ja Spanisch.
Hinter uns saßen Leute, die haben wirklich voller Inbrunst mitgesungen. Das fand ich ganz cool, auf jeden Fall. Ja.
Mystico dann direkt von Daniel Garcia auch attackiert. Also das war auch das Schöne hier, und das haben sie auch gesagt, es gibt keine festen, es gibt nicht diese 90-Sekunden-Zeitslot, sondern ein Zeitslot kann 4 Minuten sein, ein Zeitslot kann aber auch 10 Sekunden sein. Jack Perry mit der 11 und es schien zwischendurch, Nico, zu sein, als würden tatsächlich Nick Wayne und MJF, als würden die sich hier so ein bisschen gemeinsam arrangieren, obwohl doch gerade Nick Wayne, Nico, dem muss doch klar sein, auch wenn er erst 21 ist, dem muss doch klar sein, bei so einem Match, da kann nur einer gewinnen und ein MJF,
da gibt's keine Allianzen.
Nicht dafür bekannt, dass der gute Freunde macht.
Das ist richtig, aber er ist drauf reingefallen, ne? Er ist noch jung, sagen wir es mal so. Aber was ich sagen muss, überhaupt zu Nick Wayne, das ist mir letztens schon aufgefallen, der hat auch einen verdammt großen Sprung gemacht, was seine Skills angeht. Ne? Also seine Matches, nachdem er anfangs echt so halbes Hemd-Style unterwegs war, die werden immer besser. Mein lieber Mann.
Auf jeden Fall. Ja, hat doch jetzt auch um den
Ring of Honor
angetreten.
Ja, ne? Genau. Ja.
Und ich glaube, er hat noch, die Storyline ist so ein bisschen, er hat noch 2 Jahre Zeit, den AOH-Titel zu gewinnen, um jüngster AOH-Titelträger zu werden.
Ja,
ne?
Ja,
also auch da hat man eine schöne Storyline. Also, letztendlich kann sich aber hier Andrade durchsetzen per Pinfall.
Da habe ich einen Fehler gemacht, Dennis.
Ja.
Ich war da, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war da zu nett zu unseren Mittippenden. Ich habe die da so wie Olli in der Schlange, als wir noch anstanden, habe ich ihnen diesen Tipp gegeben, auf Andrade umzutippen.
Auf deinem privaten Tipp spielen?
Ja, ja, weil ich habe selber, und dann haben gesagt, oh, okay, das tippen wir jetzt auch, ne? Weil die hatten nämlich beide MJF vorher. Ne? Das war natürlich schlecht für uns, Dennis. Gut, du bist immer noch auf Platz 1, aber das war natürlich ein Fehler. Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei dir, Dennis. Und bei mir.
Ich habe ja Andrade getippt.
Ja, aber die beiden sind ja jetzt aufgestiegen.
So meinst du das? Ja, ja, ja. Och, Nico, die Saison ist noch so lang. Die werden von mir nichts sehen, außer so. Meinen Staub und meine Rücklichter an meinem neuen Fahrradhelm.
Oder ein, zwei Drähte, die du da irgendwo abwirfst. Boah, ja,
auf jeden Fall ein Draht. Also wenn ich Mario Kart spiele, dann werfe ich nicht mit so Bananen, dann werfe ich mit Drähten. die beiden haben sicherlich auch schon ein paar Drähte, also auch ein paar Platten in ihren Knochen. Die Rede ist von den amtierenden Tag-Team-Champions Cage und Cope, ne, ehemals als Edge and Christian bekannt. Edge hat hier abgefeuert, so dass Tess gesagt hat, naja, ich hoffe, da ist noch Feuerwerk für die anderen übrig. Also, das war schon, nachdem es ja zu Beginn ist, ja auch jedes Jahr so, ne? Dann heißt so, ja, eventuell darf AW kein Feuerwerk machen oder nur wenig. Und dann denkst du so, ey, und wenn Tony Khan da 1 Million Euro Strafe zahlt oder sowas,
ist ihm scheißegal. Ist
scheißdreckens egal. Und das hat man, glaube ich, auch hier gezeigt. Ich glaube, ich war mit der Himmelsausrichtung, ich habe ja Richtung Norden geguckt, bei mir aus dem Hotel, hätte ich fast gesagt, bei mir aus dem Krankenhaus. Hätte ich, glaube ich, Richtung London geguckt, ich glaube, ich hätte das Feuerwerk gesehen. Also, das war richtig, richtig krass. Young Bucks auch coolen Entrance. Und auf ihrer Hose, da hatten sie unter anderem Kevin Owens drauf.
Das habe ich natürlich auch erst im Nachgang später auf Insta gesehen. Tatsächlich, ne? Ein altes Bild. Kevin Owens auch sehr bunt gekleidet zwischen den Young Bucks. Ne? Das nenne ich natürlich Respekt. Das ist auf jeden Fall cool. Sehr geil auch bei den Entrances hier die Musik von Edge, von Copeland. Voller Inbrunst wurde mitgesungen. Ne? Und das war auch so ein Gänsehaut-Moment. Das war echt so, wo man dachte, war so, ja auch holy shit.
Eine so dieser Bucketlist-Sachen, ne? Yeah, Wembley Stadium, ich glaube, jetzt hatte er noch offen Maple Leafs Field, das ist wahrscheinlich irgendwie das Baseballstadion in Toronto oder sowas, und den Tokyo Dome, ne? Also könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass die beiden auch im Tokyo Dome, also Edge and Christian, Cage and Cope, dass die im Tokyo Dome vielleicht auch um die Tag-Team-Titel dann antreten, ne? Entweder ihre verteidigen oder. Also Tokyo Dome steht bei ihm auch auf jeden Fall noch drauf. Das Match war natürlich ein bisschen langsamer, ne? Als man es jetzt von Young Bucks gegen Kenny Omega und Hangman Page oder sowas erwartet hätte oder gesehen hätte, ne? Aber gutes Match, solides Match, Nico. Und wir haben uns ja wochenlang auch gefragt, was ist denn zum Beispiel mit unseren Freunden FDA? Was ist mit den Motor City Machine Guns? Hatten die mit dieser Zaubertinte unterschrieben, ne? Wo die dann wieder sich auflöst nach einem Auftritt? Nach dem Match, dass tatsächlich Cage und Cope gewinnen konnten, unser Freund Christian, der ist ja so ein bisschen hielig unterwegs, ne? Der hat auch nicht so, der ist nicht der nette Kerl, der hat dann hier einen Schraubenzieher, hat er sich dann in den Arm reingemacht und letztendlich nicht sauber das Match entschieden. Und auch, genau, das war das zweite Match, was ich umgetippt hatte. Ich hatte nämlich ursprünglich auf die Young Bucks und dann habe ich gedacht so, boah, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich sag gerade auch mit diesem Blick auf, dass das jetzt irgendwann ja wahrscheinlich dieses Dreier-, Vierer-, Fünfer-Tag-Team-Dingens wird. Ich denk so, da werden sie jetzt, glaube ich, nicht den Titel wechseln lassen. Und hab glücklicherweise noch auf Cage und Cope umgetippt, eben mit dem Gedanken, dass es irgendwie Dirty Finish gibt oder sowas. Oder eben vielleicht FTA eingreift gegen die Young Bucks oder. Letztendlich Dirty Finish, Pinfall-Sieg, 20 Minuten hat das Match gekriegt. Und das Spannende, das passierte dann tatsächlich auch nach dem Match, ne? Nämlich eben die angesprochenen Motor City Machine Guns, die kamen raus, FTA kam raus und The New Level kam raus. Nico, 5 Tag-Teams allererster Kategorie.
Tja, alle schon in der WWE gewesen, außer die Young Bucks.
Aber auch alle schon in AEW gewesen, inklusive den Young Bucks.
Vollkommen richtig. ich glaube, es wird hier mal wieder Zeit, der Tag Team Division hier mal so richtig Spotlight zu geben. Ne? Also finde ich großartig. Ich finde auch, wir haben auch zum Beispiel The Rascals sind ja auch da. Die sieht man jetzt auch nicht, habe ich glaube ich bei einem Pay-Per-View noch nicht gesehen. Oder waren in der Buy-In-Show, glaube ich, im ersten Match.
Die haben es jetzt morgen bei Dynamite mit den neuen Trio Champions zu tun.
Alles klar. Ja, stimmt, das recht. Die auch ein fantastisches Tag Team. Dann könnte man auch nochmal mit hier reinwerfen. Aber das ist natürlich jetzt gerade die Creme de la Creme. Hier habe ich mich ein bisschen geärgert. Das war auch so ein Match, was ich mal hin und her getippt habe. Am Ende bin ich bei den Young Bucks geblieben. Das war ein Fehler. Aber ja. Mir war das irgendwie dann auch egal. Ich habe mich auch so gar nicht geärgert währenddessen, dass ich da was falsch getippt habe, weil einfach das Feeling an sich so geil war in der Halle, im Stadion.
Weiter ging es und das ist immer auch so mein Grund. Ich habe schon mal jetzt häufiger erzählt, damals Undertaker gegen Shane McMahon, Hell in a Cell. das war ein Match, das wollte ich eigentlich gar nicht live gucken, weil ich wusste, wenn ich es on demand gucke, dann, wenn sie es ausstrahlen, dann weiß ich, ist keiner gestorben. Ne? Und hier hatte ich jetzt natürlich ein bisschen Angst, weil ich dachte, wenn Darby Allin, es gab ja auch diesen fantastischen als Einheizer, ne? Ihr kennt von der WWE, typischerweise macht man das seit ein paar Jahren, da wird die WrestleMania-Stage revealed. Ne? Dann geht's Licht an, bla bla bla. AEW hat's auch ziemlich cool gemacht mit einem Drohnenflug. Ne? Die Drohne fing oben, ist über diesen Arch, was ist die Übersetzung? Bogen. Über den Bogen geflogen und dann rein und sowas. Und spätestens da war man schon komplett hyped, denkt so, boah, geiles Ding haben sie da aufgebaut. Und das war natürlich unsere große Sorge, Nico. Dass dieser Teufelskerl, dieser Darby Allin, dass der tatsächlich oben von diesem Bogen runterspringt. Er ist glücklicherweise nur aus 2/3 der Höhe runtergesprungen.
Es sah trotzdem verdammt krass aus, ne? Er ist da bei der Entrance Ramp auf das Gerüst geklettert, immer weiter und hat dann dort seinen Coffin Drop auf Kevin Knight gezeigt, der gut platziert auf der Entrance Ramp lag, sind dann da eingebrochen und das war ein Moment, wo mein Sitznachbar Stefan Otterpohl fast weggucken musste, denn der hatte richtig Angst und er dachte, okay, da ist jetzt jemand gestorben, da möchte er eigentlich nicht live dabei sein. Und das war ja noch nicht das Ende, denn ein Kevin Knight, der wurde im Nachgang dann abtransportiert, lag auf einer Barre, ne? Und unser Freund Darby Allin, der wollte keine halben Sachen machen, in Anführungszeichen, und dann einen weiteren Coffin Drop von der Entrance Ramp nach unten, ne? Auf den auf der Barre liegenden Kevin Knight gebracht. Und der lag da, flog da reglos um die Ecke, als hätte er das Bewusstsein verloren. Also das war schon sehr krass. Darby auch früh am Bluten gewesen, ne? Im Hinterkopf. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ja, und hier noch
bei Wrestling Infos steht nach 9 Minuten. Ich hatte das Gefühl,
sofort.
War nach 4 Sekunden tatsächlich.
Ja, ja.
Und generell war es zu Beginn ein Handicap-Match, ne? Also die Don Callis Family, die sich hier natürlich eingemischt hat, hat ein bisschen gedauert, bis unser Freund dann Unterstützung bekommen hat.
Das wollte ich sagen, genau.
Und zwar von Steven Borden, dem Sohn von Sting, hat er Unterstützung gekriegt.
Ja, und das hat wohl nicht ausgereicht. Da ging einmal kurz das Licht aus und dann kam der Vater noch vorbei, ne? Der ergraute Stinger kam raus, ne? Da hat hier der gute Tony mal wieder den Metallica-Song Seek and Destroy gekauft, ne, für ein paar Mark 50. Halle vollkommen am Ausrasten. Ich muss den Stinger ja nicht immer sehen, aber ich sag mal, wenn man da live dabei ist, ist das nochmal was anderes. Und er hat hier die Fackel auch weitergereicht, ne? Es gab eine Szene, Leiter wurde aufgebaut, Steven kletterte hoch, der Stinger kletterte hoch, wer springt jetzt ihr runter, ne? Und Vater hat dem Sohn den Vortritt gelassen und er durfte diesen Move dann ausführen. Also das hatte schon viele coole Momente auf jeden Fall.
Ich bin gerade überlegen, Nico, ob das nicht perspektivisch für Tony Khan vielleicht günstiger wäre, statt immer diese Songs zu kaufen, einfach mit den Wrestlern und einer kleinen Kameracrew zu den Konzerten zu fliegen.
Und das da heimlich mit aufzunehmen, oder wie meinst du?
Ja, dann da zu catchen. Ne? Also
wäre vielleicht einfacher.
Einfach Seek and Destroy, während Metallica das spielt, gibt's dann eben, findet dieses Match dann da unten im Mosh-Pit statt.
Du, es ist eine verrückte Idee. Pitch die doch mal bei Tony.
Ja, werde ich mal machen. Und dann, ne, die beiden, Vater und Sohn, auf der Leiter. Richtig, richtig cool. Und was ja so ein bisschen komisch ist, Steven Borden, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Der ist, glaube ich, 38 oder sowas. Also ein bisschen älter als wir. Und der hat ja erst gar keinen Bock gehabt, auch zu catchen. Und erst seitdem sein Vater in Rente gegangen ist und eben so diesen tollen Abgang gekriegt hat, hat der Buck gebissen, sagt man im Englischen, also hat ihn der Hafer gestochen, keine Ahnung, wie die deutsche Übersetzung ist, aber ist er gefesselt und ich finde, er macht das gut, weil er hat ein bisschen mit Darby Allin trainiert, viel hat er noch nicht gemacht. Klar, der wird jetzt da nicht irgendwelche krassen Technik-Moves machen, ne? Mit Nigel McGuinness und mit Bryan Danielson und mit Zack Sabre Jr. wird er nicht mithalten können. Aber ich muss sagen, der gefällt mir überraschend gut.
Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wie früh er schon angefangen hat zu trainieren. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass da wirklich noch nicht viele Jahre ins Land gegangen sind.
Nein. Also er hat überhaupt erst das Sting-Retirement war doch letztes Jahr im Februar, glaube ich, ne?
Das kann gut sein.
Und ich glaube, danach hat er tatsächlich dann erst angefangen, auch ein bisschen zu trainieren.
Da sah man ihn ja auch schon mal, er hat auch schon mal eingegriffen. Ne? Also da bin ich gespannt, wo da die Reise hingeht. Mutig, das zu machen auf jeden Fall, aber Tony muss da irgendwie Vertrauen haben. Und wenn du ihn mit den richtigen Leuten zusammenpackst, dann kann das funktionieren.
Ja. Damit kamen wir zu den zwei absoluten Highlights, den beiden Main Events. Und wenn ihr sagt, pass auf, Dennis, ich kann keinen Tag Urlaub nehmen, um mir den Pay-Per-View, ne? Main Card geht 4 Stunden 15 mit Buy-in und allem drum gegangen, geht 6 Stunden 15, wenn ihr sagt, es geht einfach nicht, Dann guckt euch diese zwei Matches an. Die beiden Main Events. Los ging es mit dem AW Women's Title Match. Willow Nightingale, die amtierende Championess, hatte sich ja den Titel von unserer Freundin Tekla geholt und wollte ihn jetzt hier verteidigen gegen Mercedes Moné, die ja bekannterweise in den letzten Monaten, in den letzten Jahren jeden Titel gewonnen hat, den es gibt. Und diesen aber noch nicht. Dieser fehlte ihr noch in ihrer Sammlung. Und ich muss sagen, wir hatten beim letzten oder beim vorletzten Pay-Per-View hatten wir schon Mercedes Moné gegen
Maya World. Das war auch schon sehr gut.
Das war schon super gehypt. Ne? Mercedes Moné wartet immer noch drauf, dass Dave Meltzer diesem Match ein Rating gibt. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich bin gespannt, welches Rating dieses Match dann von ihm gekriegt. Ne? Denn hier war wirklich alles drin. Und auch, ich musste wieder dran denken, als Willow Nightingale reinkam, wie teilweise coole Entrance-Themes AEW auch hat, ne? Das war
total.
Ja oft auch nicht
ja,
so,
ja,
sondern
ja.
Das war oft alles sehr generisch, auch bei der WWE, du wusstest gar nicht, wer kommt jetzt rein, das hat sich alles gleich angehört. Und dann kommt Willow Nightingale rein und ich habe auch noch mal am Sonntagnachmittag als Vorlauf habe ich den AEW Countdown, heißt das, glaube ich. Und das war so ein 21-minütiges Hype-Video-Zusammenschnitt, ne, wo man mal so die Top 3, 4 Matches so ein bisschen mit den Hintergrundsachen bedingst hat. Und da war eben auch viel Willow und Willow, da kannst du nur gute Laune haben, ne? Wenn du Willow siehst, die ist am Strahlen, die verbreitet gute Laune und die ist on top auch noch eine verdammt gute Catcherin. Und mit dieser Historie mit Mercedes Moné, ne, wo Mercedes sich damals so schwer verletzt hat in einem Match gegen Willow Nightingale und dann halt im Match spontan entschieden wird, okay, das ist eine schlimmere Verletzung, sie verliert jetzt hier den Titel, ne? Und diese ganze Historie jetzt hier in London wiederzusehen, dann noch auch da relativ schnell eine gebrochene Nase von Mercedes Moné, die, also ich war für mich wahrscheinlich das beste Damenmatch, was ich gesehen habe. Also ich habe es sehr, sehr geliebt.
Ja, also fantastisch harmoniert, die beiden. Ich bin auch ganz, ganz großer Willow Nightingale-Fan. Richtig stiff. Bin großer Willow-Fan. Bin immer total begeistert. Obwohl sie jetzt nicht spindeldürr ist, ist sie super, super, ich will flexibel agil. Sagen, agil. Ja. Agil und schnell und technisch.
Gibt's da was du mir sagen musst?
Nein. Also ich bin da wirklich großer Fan von ihr und gerade in Kombination mit Mercedes Moné, die harmonieren einfach zusammen. Das Match war richtig, richtig fett. Hat gut viel Zeit bekommen, fast 25 Minuten. Und die gebrochene Nase passte auch so. Die passte einfach zu diesem Match. Also es hatte dem Ganzen nochmal dramaturgisch nochmal einen draufgesetzt, auch wenn es wahrscheinlich sehr unangenehm gewesen war für die ehemalige Sasha Banks, aber das war super crazy. Nearfall after Nearfall, natürlich hier auch einige Aufgabegriffe und ganz am Ende, da musste Willow Nightingale aufgegeben, beziehungsweise sie hat das Bewusstsein verloren. Ne? Und ja, Titelwechsel, Mercedes Moné hat es endlich geschafft, unsere neue AEW Women's World Championship Belt Trägerin und das hat sie verdient.
Genau, also hier war wirklich alles dabei, also auch das hätte ein WrestleMania-Main-Event dann eben der Frauen sein können, ne? Entblößte Ringecke, Referee-Bump und so weiter, also wirklich alles vom Feinsten, auch wenn ihr sonst sagt, so, boah, die Frauen-Matches, die skippe ich. Guckt euch das an, großartig, und Mercedes Moné, die wieder einmal bewiesen hat, dass sie eine der ganz, ganz großen Namen da draußen ist. Und ich habe in dem Moment tatsächlich an eine andere Dame gedacht, und zwar an unsere Freundin Bailey, weil die hat ja, ich glaube, letzte Woche Montag war sie noch, ne, hat sie von Women Wrestling und sowas geschrieben. Und es gab jetzt die Gerüchte, ne, dass sie vermeintlich wohl bei der WWE verlängert hat. Und dann habe ich, als ich dieses Match gesehen habe, habe ich gedacht, das kann, also wenn 1000%ig wird Bailey sich das ja auch angeguckt haben, da kann die doch nicht guten Gewissens bei der WWE bleiben und da irgendwelche Kackmatches machen, wenn sie das hier sieht, wie ihre beste Freundin hier wirklich so ein Fight, ich hätte fast gesagt Krieg, ne? Krieg war es nicht, aber ein Fight hingelegt hat. Man hat gesehen, beide haben, nennen wir so, waren nicht so diese John Cena-Schläge, ne? Der kurz vor dem Gesicht, die haben durchgezogen, ne? Aber das hat dem Match unheimlich gut getan. Also ich habe es geliebt und hat bei Cage Match auch eine super starke 9,35 von 10 möglichen Punkten gekriegt. Nur noch geschlagen vom Main Event. Und da weiß ich jetzt nicht, Nico, wie viel vom Main Event Entrance hast du denn dann tatsächlich gesehen?
Wurde
das gezeigt oben auf dem?
Das wurde tatsächlich gezeigt. Also das war, ich habe mich gefragt, warum haben sie es dann die ganze Zeit nicht so gemacht? Das wurde gezeigt, ne? Wo Will Ospreay backstage dann unterwegs war, auf seine Weggefährten traf, ne? Vom, wie heißen sie, United Empire, richtig, United, ne? Genau. Empire, ja. Und aber auch
Zack Sabre Jr.
Genau. Und Michael aber auch Oku. auf auf Moxley am Ende auch noch, ne? Ja. Der da stand, ne? Das fand ich besonders nice. Und klar, das Gleiche sahen wir natürlich auch von Kenny Omega, der auf die Young Bucks traf und so, ne? Also das war wirklich sehr episch und absolute Gänsehaut.
Auch das Videos, hat man zum Glück gesehen. Ja. Das Hype-Video von Will Ospreay wurde quasi vorgelesen, wurde übersprochen, wurde moderiert von seiner Mama, die dann auch so gesagt hat, naja, als du damals gesagt hast, als 16-Jähriger, du möchtest Profi-Wrestler werden und dein Geld verdienen, da habe ich gelacht. Ne? Und jetzt bist du hier im Main-Event im Wembley Stadium und dann eben noch Moxley, ne, seine Frau, die ihm noch einen Kuss gegeben hat und dann wirklich kurz bevor er auf die Bühne geht, auf einmal kommt Moxley aus dem Schatten, hat diese britische Fahne dann eben dabei. Ich hatte in dem Moment schon Tränen in den Augen, weil ich mich so für Will Ospreay gefreut habe, ne, weil das war wirklich ein Entrance und dann, wo er dann auf der Bühne stand, sein Theme spielte, das Publikum komplett ausgerastet und Kenny Omega ähnlich und hat sein Video wohl von einem ganz, ganz bekannten Anime-Sprecher synchronisieren lassen.
Ah, okay, gut. Ich habe mich schon gewundert. Das war ja auch, glaube ich, alles. War das nicht auch alles mit auf japanischen Untertiteln?
Genau. Ja, genau. Nein, japanisch gesprochen mit englischen Untertiteln, hätte ich gesagt.
Ich hatte auch japanische Untertitel irgendwo gesehen, aber warum? Das ist ja weird. Oder habe ich das später irgendwo anders nochmal gesehen?
Kann auch sein, dass ich mich vertue, aber ich meine, es wäre japanisch mit englischen Untertiteln gewesen. Was, es kann auch sein, dass
englisch mit
japanischen Untertiteln.
Ja,
ich bin mir gerade
ja
tatsächlich nicht sicher.
Okay, ich auch nicht tatsächlich. Obwohl ich war, glaube ich, so so hype zu diesem Moment. Das verschwimmt gerade schon irgendwie. Ne?
Ich glaube, japanische Untertitel hätte ich mich gewundert, wie die
weird, Zeichen, ne,
aussehen. Ich glaube, das wäre mir eher aufgefallen. Also es muss eigentlich japanisch gewesen sein und englische Untertitel dann tatsächlich. Und also allein bis die beiden im Ring waren, schon Gänsehautfieber und das war dann tatsächlich so, ne? Finish the Story Level, Cody Rhodes gegen Roman Reigns, ganz, ganz großes Fernsehen. Und dann fackeln die beiden hier ein Matchup. Ein bisschen anders, als ich es gedacht hatte. Super stiff, teilweise schon an der Grenze, wo ich gesagt habe, das ist schon unangenehm, wenn du es dir nochmal anguckst. Es gibt so im letzten Viertel gibt's einen Move, wo Will Ospreay einfach, Kenny Omega liegt auf dem Bauch und Will Ospreay kommt einfach und macht quasi so ein Flying Elbow genau in den Nacken von Kenny Omega, wo ich denk so, ey, der hat ihm doch gerade das Genick gebrochen. Also außer Brock Lesnar brichst du, glaube ich, und vielleicht Bobby Lashley, brichst du jedem damit das Genick. Das Match war teilweise schon, wo ich gesagt habe, das ist zu viel des Guten. Es gab einen Headbutt, den habe ich tatsächlich bis nach Altona klingen hören. Es gab bei Will Ospreay Blut. Es gab dann passenderweise nach hinten raus, hatte Kenny Omega noch irgendwie so einen Cut am Auge. Da gab's noch Blut. Und damit komme ich auch zum das Einzige, was richtig kacke war bei diesem ganzen Pay-Per-View, quasi durchgehend.
Zu wenig Blut.
Nein, die Kommentatoren. Die Kommentatoren waren größtenteils eine Katastrophe, aber letzte Woche von uns prognostiziert, ne, es wird den One-Winged Angel geben und bisher hat nur Kota Ibushi regulär aus einem One-Winged Angel ausgekickt. Es gab noch dann vor ein paar Wochen MJF, der durch einen Referee-Bump und sowas, ne, der Pin wäre eigentlich schon bis 10 gelaufen und dann hat er ausgekickt. Und dann kickt hier Will Ospreay wie ein junger Gott aus dem One-Winged Angel aus, in dem aus 7 Jahren AEW noch nie jemand ausgekickt hat, generell nur ein einziger Mensch auf der Welt. Die Kommentatoren sagen nichts. Sagen gar nichts dazu.
Es war
20 Sekunden erstmal Stille, da hat niemand was gesagt. Und ich denk nur so, also seid ihr bescheuert? Also ich sag, du weißt das, ich weiß das, aber das musst du doch, das hätte ich auch vielleicht sogar in die Storyline eingebaut
erzählt, so nach dem Motto. Ja.
Und weil das war immer ein großer Teil auch der Okada-Fehde, ne, das hieß so, ey, pass auf, wenn ich den One-Winged Angel zeigen kann, weil ganz oft in den ersten beiden Matches konnte er ihn, glaube ich, gar nicht zeigen, ne, er ist gar nicht dazu gekommen, den Move zu zeigen. Und da war aber die Storyline so, ey, wenn ich ihn aber zeigen kann, es kickt niemand aus diesem Move aus, ne? Und das war tatsächlich ein bisschen schade. Da war ich natürlich auch ein bisschen sauer. Und deswegen habe ich es mir vorhin extra nochmal angeguckt, ob ich es nur nicht gehört habe. Aber so, nein, sie haben es einfach komplett genocellt, die Kommentatoren. Und muss auch einfach sagen, Tess ist einfach auch ein Kack-Moderator, ne? Also der kann so ein paar Witze machen, aber ist eigentlich kein guter.
Meinst du, kann er sich mit Michael Cole zusammentun, meinst du?
Ja, ganz so schlimm. Also ein ähnliches Level. Also die beiden könnten hier so Heat oder sowas, ne? Oder Velocity oder sowas. Sowas könnten die beiden zusammen kommentieren. Also da habe ich mir ein bisschen was gewünscht. Bryan Danielson tat mir zwischenzeitlich ein bisschen leid, weil es halt einfach so stiff war. Zwei Tiger Driver, der von Omega gegen Ospreay, der war noch okay. der von Ospreay gegen Kenny Omega.
Da dachte ich auch, ist Mats Knack.
Es sah fucking aus, als hätte er dem einen Tombstone einfach gegeben, genau auf den Kopf. Sie haben dann noch eine zweite Ansicht gezeigt und da sieht man so, dass er mit dem Kopf und mit der einen Schulter quasi gleichzeitig aufkommt. Und weil es mal hieß so, Kenny Omega hat mal in irgendeinem Interview gesagt, so er weiß, wie er den Move nehmen kann, dass er aussieht, als wäre er tot, aber ist halt noch verkraftbar ist. Und ich glaube, das meinte er genau, weil er halt so vielleicht auch eine Millisekunde eher mit der Schulter aufkommt als mit dem Kopf und das so ein bisschen. Aber generell, der Typ wiegt
sehr gefährlich.
120 Kilo, 130 Kilo?
Ja, bestimmt.
Ey, und selbst wenn du damit auf deinem fucking Rücken aufkommst, was das schon für eine Wucht ist, geschweige denn auf deiner Schulter, geschweige denn auf deinem Kopf, richtig krass. Dann One-Winged Angel von Ospreay gegen Omega. Der kickt bei 1 aus. Ne?
Sag mal, also, als hätte er gerade noch eine Nase gezogen. Sag mal, der Fuchsteufelswild, da kickt der Omega da aus. Ne? Ja. Wahnsinn, ja.
Also die letzten, ich habe vorhin noch mal die letzten 10, 12 Minuten geguckt oder sowas. Also absolut großartiges Kino. Wie gesagt, die erste Hälfte war mir teilweise einfach auch ein bisschen zu stiff. Auch draußen wieder gab es irgendwie auch wieder so ein Move auf den Apron. Ne? Die härteste Stelle des Rings, wo ich denke so, das Match wäre jetzt nicht schlechter gewesen, wenn man das ein bisschen anders gemacht hätte und sowas. Also es war richtig, richtig stiff und ich mag nicht wissen, wie es unserem Freund Kenny Omega auch heute noch geht. Aber was der abgeliefert hat in dieser ganzen Fehde, die Fehde hat er komplett getragen zu 2/3 bis 70%. Dieses Match hat er fantastisch geworkt und alles. Also ich habe vorhin noch überlegt, eigentlich muss Tony Khan, also Geld spielt ja bei Tony Khan keine Rolle. Ich weiß nicht, inwieweit sowas noch für den Kenny Omega irgendwas ausmacht, aber eigentlich hätte, so bei UFC gibt's immer so einen Fight of the Night Bonus, ne? Oder Knockout of the Night Bonus gibt's auch und so weiter, ne? Aber eigentlich hätte Tony Khan noch mal hingehen müssen oder vielleicht geht er noch hin, noch mal sagen müssen, so, ey, pass auf, hier sind noch mal 100.000 für Kenny Omega und hier sind noch mal, was weiß ich, 50.000 für Will Ospreay, weil das war absolut fantastisch. Wie war's in der Halle?
Super crazy. Es war super crazy. Und ich habe das Gefühl, dass man die Moves, die schon in der Halle sehr krass aussahen, dass man die hier auf dem Screen zu Hause, dass man die noch mal ein bisschen, dass die dann noch krasser aussehen, glaube ich. Ne? Also das ist, ja, es war crazy. Dieser eine Move, dieser Tiger Driver gegen Omega, dachte ich auch so, scheiße, der steht gleich nicht mehr auf.
Das war vorher unsere Sorge, ne, dass einer der beiden stirbt irgendwie zwischendurch oder sich halt verletzt, krass, ne?
Also es hat für mich ich fand's okay, wenn's so stiff ist. Ne, ihr kennt mich, ich bin ein harter Hund. Ich finde, hat ja irgendwie alles gepasst, ne, die Entrances, die Chemie in dem Ring. Kenny Omega einfach der absolute Wahnsinn, ne, in Kombination mit Ospreay. Boah, also wirklich krass, volle Punktzahl für dieses Match. Hoch emotional am Ende hat Ospreay dann gewonnen. Ne? Er hat den Titel gewonnen hier im Wembley Stadium. Tränen flossen, nicht nur bei ihm. Und das war der Feel-Good-Moment, den ich haben wollte. Ne? Dann auch die Umarmung noch, ne, zwischen den beiden Kontrahenten, Ospreay und oder wie unser Freund Stefan Otterpol sagt, der heißt nicht Will Ospreay, der heißt Wilfred. Ich frage mich ganz ehrlich, wie um Himmels Willen kommt man da drauf, dass Will Ospreay Wilfred heißt? Ich dachte, wovon redest du? Naja.
Vielleicht ist es sein Zweitname.
Ich habe keine Ahnung. Hochemotionales Match und einfach ganz, ganz großes Kino. Guckt euch das bitte an. Dennis, du hast es gerade schon mehrfach gesagt, ne? Nehmt euch die Zeit, guckt euch diesen Pay-Per-View an. Und ja, das ist, glaube ich, besser kann man es, glaube ich, gar nicht machen.
Genau, und ich habe mal bei Cage Match geguckt, denn das Match hat eine aktuelle 9,66. Damit rangiert es aktuell, ich habe es tatsächlich so deutlich höher noch gewertet, aber aktuell bei Cage Match, ist ja auch noch relativ jung, ne, bis das mal alle geguckt haben und so weiter, die es nicht live oder noch nicht bewertet haben. Aktuell rangiert es auf Platz 21 der bestbewerteten Matches aller Zeiten. Und Nico, du bist ja gut im Tippen, vor allem auch im Schätzen.
Ja, sehr gut.
Was würdest du denn schätzen? Wie oft kommt der Name Kenny Omega in den ersten 21 bestbewerteten Matches der Welt vor? Sind natürlich ist genderübergreifend, ne? Also Single Matches, Tag Team, Triple Threat, Frauen, Männer.
Ja, ganz einfach. 7-mal.
Das ist sehr, sehr nah dran. Deswegen zähle ich jetzt besser nochmal nach, bevor ich Quatsch sage. Ich hätte gesagt 8, aber wir zählen nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 sind sogar.
Okay. Oh.
9 unter den besten 21.
Fuck, okay.
Wenn du jetzt noch Will Ospreay und Kazuchika Okada dazu nimmst, dann bist du wahrscheinlich bei nahezu jedem Match tatsächlich. Also richtig, richtig krass. Ich bin gespannt, was unser Freund Dave Meltzer diesem Match geben wird. Das werden wir wahrscheinlich gegen Ende der Woche wissen. Und wir wissen aber ja schon, die ersten beiden Matches haben 6 bzw. 6¼ von 5 möglichen Sternen bekommen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er hier nochmal höher geht. Die höchste von ihm jemals gegebene Wertung sind ja 7 Sterne für das dritte Match zwischen Kenny Omega und Kazuchika Okada. Ich habe so das Gefühl, wir werden hier so vielleicht 6½, 6¾, vielleicht sogar auch eine 7, aber wenn man eben diese ganzen Entrants und Sachen mit reinnimmt, ich bin sehr gespannt. Mir hat's auf jeden Fall super, super gut gefallen. Guckt euch das an. Großer Spaß gemacht. Und es gibt auch, wer das nicht gesehen hat, Nico hat's gesehen, der war vor Ort. Aber wenn ihr das zu Hause nicht gesehen habt, der Pay-Per-View aufgrund der Sperrstunde ging ja dann relativ abrupt zu Ende. AEW hat auf YouTube nochmal die letzten 4-5 Minuten, was quasi nach dem Match passiert ist, gezeigt. Und Kenny Omega wollte dann nochmal den Gürtel vom Boden nehmen, von der Ringmatte, und wollte den.
Ach, das hat man nicht gesehen mehr.
Das hat man im normalen Pay-Per-View gesehen. Und dementsprechend auf YouTube ist es aber, oder auf Instagram, auf Twitter, also überall bei AEW. Und Kenny Omega wollte den Titel hochnehmen, hat es aber gar nicht mehr geschafft, dann hat Will Ospreay ihm geholfen und dann hat Kenny Omega den über die Schulter von Will Ospreay gelegt. Und das Schöne, was ja auch beim Match war, jeder hatte sein Team mit dabei, wie bei einem UFC-Kampf, ne? Also aber nicht um einzugreifen, sondern einfach wie so. Ja, moral support, ne, also moralische Unterstützung. Und dann am Ende die Young Bucks, die wollten Kenny Omega Richtung Backstage tragen, und dann ging aber auch Will Ospreay dazwischen und hat dann Kenny Omega mit Backstage getragen, also wirklich ganz, ganz gut. Wettertechnisch, ich glaube, es hat in der Pre-Show hat es irgendwie einmal kurz geregnet, aber ansonsten
ganz war entspannt.
Wettertechnisch auch super, ne?
Ganz entspannt, also am Sonntag hat es sonst überhaupt nicht geregnet, am Samstag auch mal so ganz fisselig, aber ich habe irgendwie einen Regenschirm mitgeschleppt an einem Tag, den habe ich gar nicht benötigt, und in der Halle saßen wir auch so gut, dass nichts abgekriegt, ne? Also das war wettertechnisch astrein.
Sehr, sehr gut. Wie gesagt, nächste Woche werden wir dann nochmal hier gucken, dass wir nochmal ein paar von der Reisegruppe einfangen.
Jo, ne? Das machen
wir. Dieter, Evil, Olli und Dirty, die da natürlich, die haben, glaube ich, am meisten Bier getrunken am Wochenende, kann man das so sagen? Das ist, glaube ich, eine klare Nummer 1, ne?
Ich denke schon, ne? Die waren einfach auch einen Tag eher da, ne? Und wollten immer Pegel halten. Ich war da ein bisschen neidisch teilweise. Weil ich dann oftmals auch alleine gelassen wurde, ne? Wie zum Beispiel gestern am Flughafen. Ne? Da habe ich schon gesagt, pass mal auf, wenn ich jetzt hier mit Olli und Dieter wäre, dann hätten wir jetzt aber schon wieder eine Kanne auf, ne? Julia wollte nichts trinken, Otterich, ja. Da habe ich mir auch nichts geholt, ne? Du warst nicht da, ja? Aber die beiden haben ordentlich gebechert, aber es ist auch jetzt nichts, es gibt keinen Totalausfall, soweit ich weiß. Von daher, es war gutes, feines, leckeres Trinken, sag ich mal.
Sehr gut. Dann werden wir nächste Woche mal gucken, dass wir vielleicht sogar die Sarah noch kurz zuschalten. Wie gesagt, ich höre mir nachher erstmal noch ihre Sprachnachricht an. Aber soweit ich das von ihr gehört habe, hat sie auch super viel Spaß hier gehabt und eine gute Gruppe. Ich wäre sehr, sehr gern dabei gewesen. Das war natürlich jetzt super, super unglücklich. Ich glaube, da hätten wir eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Aber der nächste Event kommt. Der nächste UK-Event, der kommt auf jeden Fall. Erstmal nicht im Wembley Stadium, sondern in Liverpool. Im Februar findet das Ganze statt. Ich glaube, 7. Februar ist der Event. Und Liverpool in der Halle, also kein Stadium, irgendwie 11.000 Leute. Dynasty wird der Pay-Per-View sein, der ist ja typischerweise im April, hat man jetzt hier vorgezogen auf Februar. Ich glaube einfach, weil man Revolution, was typischerweise im Februar ja ist, hat, glaube ich, in den USA einfach einen größeren Namen. Und ich glaube, da hat man gesagt, okay, dann machen wir nicht Revolution auswärtig, sondern wir machen einfach, wenn das einfach Dynasty, was dann da in UK ist, und Revolution, den etwas ja bekannteren, etwas größeren Pay-Per-View-Namen, den heben wir uns auf dann eben für eine Veranstaltung hier. Mal gucken, Tony Khan hat auf der Pressekonferenz nicht ausgeschlossen, dass es nächstes Jahr ins Wembley Stadium gibt, aber wenn es ins Wembley Stadium gehen würde, hätte er es ja auf jeden Fall angekündigt. Also könnte mir gut vorstellen, dass man erstmal eine Pause macht, denn ihr wisst es ja, nächstes Jahr geht die WWE mit WrestleMania ja nach Saudi-Arabien, und da ist natürlich schon seit längerem A, das Gerücht, und B, der große Wunsch da, dass AEW eben ja zur WrestleMania-Zeit, ne, dann vielleicht eben ein Stadion-Event, ein All-In eben in den USA macht, ne, vielleicht sogar in New Orleans, ne, mal gucken, wann sie da etwas ankündigen. Die WWE hat ja auch noch gar nicht gesagt, wann genau WrestleMania ist. Sie haben nun gesagt, irgendwann im April, und wir machen auch so Watch-Partys und sowas. Also könnte mir durchaus vorstellen, dass AEW dann vielleicht sagt, eine Woche davor oder eine Woche danach machen wir unser All-In in den USA, in einem Stadion. In Texas hat's ja für knapp 30.000 Zuschauer gereicht. Ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wo man's macht, wenn man da so ein Stadion mit 50.000 Leuten, wenn man da 40.000 oder wahrscheinlich sogar 60.000 Leute, ne, also in 60.000, kleiner als das Wembley Stadium, ne, so ein 60.000 Leute Stadion, wenn du da 40.000 reinpackst, ich glaube, dann sieht das schon richtig, richtig gut aus. Wir halten euch auf dem Laufenden und jetzt müssen wir noch was sagen zu dem Bier.
Mm.
Soll ich mal vorlesen, was sie
ja
schreiben?
Ja, ich habe meinen schon so lange ausgetrunken. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Das war nicht so gut, glaube ich.
Sie schreiben, also ich muss mal sagen, ich bin über 16. Pilzgenuss ganz ohne Alkohol. Jewa Fun 0,0 ist die alkoholfreie und isotonische Erfrischung mit vollmundigem Biergeschmack. Ein besonderes Pilsner mit 0,0% Alkohol, der perfekte Durstlöscher ganz ohne Kompromisse. Ideal für alle, die einen aktiven Lebensstil schätzen und ganz bewusst völlig alkoholfrei genießen wollen. 27 Bittereinheiten, 0,9% Alkohol. Und ich muss sagen, Nico, ich find's richtig eklig. Es ist viel zu süß.
Ja.
Es hat auch mit Abstand. Es hat, also bisher hier unser, das Krombacher letzte Woche und auch unser bisher höchst bewertetes Weinstefana, die haben 13 Kilokalorien. Also könnt ihr euch einfach so vorstellen, Alkohol und Zucker, die sind für Kilokalorien zuständig, ne? Und bei einem alkoholfreien Bier und was dann im Idealfall auch nicht süß ist, kommst du halt mit den Kilokalorien auch ordentlich runter. Der Eumel hier hat sogar mehr als die alkoholfreien Weißbiere, die wir schon hatten. Das Ding hat 32 Kilokalorien. Da kann ich auch ein normales Bier trinken. Das
Hör
Ding
mal.
Ist pappig süß.
Wir kaufen aber nicht nochmal.
Ich find's, also das würde ich, ich hab's auch nicht ausgetrunken. Ich find's halt diese Kombination aus diesem grünen Flaschenmief. Also ich find's richtig eklig. Ich habe 1,5 Sterne gegeben. Also 1,5 okay, von 11.
Okay, also ich find's auch scheiße, aber nicht so schlimm wie du. Ich würde meine
Peroni. Schlimmer als das Peroni.
Genau, ich würde es hier so wie das, bei mir wie das Peroni, glaube ich. Würde ich bewerten. Ich habe es aber auch, muss ich sagen.
Mir 2 gegeben.
Gut, gegeben 2. Ich habe es nämlich vorhin auch nochmal kurz ins Gefrierfach getan. Ich fand die ersten Schlücke waren nicht ganz so schlimm. Als ein bisschen Zimmertemperatur hier annahm, fand ich schon echt widerlich. Aber ich bleib bei der 2.
2 von Nico, 1,5 von mir, 1,75 im Schnitt. Damit bisher das Schlusslicht. Und wie immer könnt ihr natürlich, diese Liste ist in meinem Episodentext verlinkt, euch gerne angucken, falls ihr Empfehlungen braucht. Und nächste Woche, da kommt ein Schwergewicht hier ins Rennen, denn das ist, ja, viele sagen, das ist das beste alkoholfreie Bier Deutschlands, vielleicht sogar der Welt, das Augustiner Hell alkoholfrei. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe es schon ein paar Mal getrunken. Hast du das schon mal getrunken?
Nee, bin auch sehr gespannt.
Ja. Ja. Mhm. Dann wird zeitweise, als es rauskam vor 2 Jahren im Sommer, überall ausverkauft auf eBay Kleinanzeigen. 200 € wurde für einen Kasten geboten. Ne? 20 Flaschen 1,05, 10 € die Flasche für ein alkoholfreies Bier. Das könnte Nico und mir auf jeden Fall nicht passieren. In diesem Sinne sind wir, sind wir gar nicht durch. Wir gucken nämlich aufs Tippspiel, denn Nico, ich würde sagen, wir gucken mal auf die Top 20. Die Top 20 werden angeführt auf der Position 20 von unserem guten Freund und deinem Arbeitskollegen Milan Miracle. Der hat nämlich 154 Punkte, 158 Punkte hat der Greed, 159 Punkte, Nico. 2 Plätze runter von der 16 auf die 18, das bist du. Frauke Cassidy
traurig.
Hat 161 Punkte, genauso wie der Unox und der Sylas, 162 Punkte, Lexika und der geile Stuhlgang. Hört sich auch an wie so eine Serie. 163 Punkte der Teki 1978, 6 Plätze runter von der 6 auf die 12. 164 Punkte haben New World Order, der Fischfiete und der DC9. Von der 2 auf die 8 runter, der Saalentoni, 165 Punkte hat der nämlich. Vom 1 auf die 7 runter, der letztjährige Sieger, Smart Mart hat tatsächlich ein desaströses Tippspiel für seine Verhältnisse hingelegt. Von der 1 auf die 7 runter, der letztjährige Sieger ist jetzt bei 166 Punkte. Das ist natürlich noch nicht aller Abendende. Wie sagt man, aller Tage Abend, so sagt man, ne? Mhm. 168 Punkte hat der Moritz, 168 Punkte hat auch der Sturschädel. 9 Plätze hoch, von der 14 auf die 5. 169 Punkte hat der El Francorino, 170 Punkte hat der Kev, 54 Kev. Und es gibt einen geteilten ersten Platz. Mit 172 Punkte teilen den sich der Machtschädel und ich.
Unfassbar. Hätte ich ihm diesen Andrade-Tipp nicht gegeben, der wäre nicht da oben, ne? Aber gut, ich bin manchmal komisch, ihr wisst es. Herzlichen Glückwunsch an den Machtschädel, herzlichen Glückwunsch an dich, Dennis, dass du da die Spitze hältst, die Lanze nach
von
oben.
Von 9 ne? auf die 1.
Ja, das ist crazy. Du hast aber auch verdammt gut getippt. Ich habe hier diese blöden Tipps, habe ich falsch. Dieses, wird die Zuschauerzahl announced, weißt du, sowas habe ich falsch. Da dachte ich auch so, Digga, mach es nicht, tipp es doch nach oben. Dann war schon wieder zu spät.
Zuschauerzahl habe ich mich auch geärgert, weil ich auch noch dachte, ich denke so, boah, wenn sie nicht die 50.000 erreichen, dann werden sie es wahrscheinlich einfach nicht announcen.
Ja,
und
ja,
dann
ja.
habe ich, dann war aber auch schon Tipp abgabe, dann, ich gucke auf die Uhr und dann war schon Tipp
abgabe. Ja. War bei mir auch. Du hast es doch extra in die Gruppe geschrieben, noch so und so viele Minuten zu tippen. Ja, ich hole mir mal eben noch ein Bier, dachte ich mir stattdessen. Aber gut, eigene Dummheit. Trotzdem, die Spitze wird hier angeführt vom Machtschädel und von dir. Und das ist natürlich crazy, ne? Also und, es bleibt spannend. All Out ist ja auch schon Ende September. 25. übrigens.
Oder sowas,
ja. Ja, oder 26. Und da werde ich aber mal richtig aufräumen, ja. Da könnt ihr euch schon mal fast gefasst machen.
Und eine Sache, da muss ich mich selbst noch mal kurz loben, wenn es um die Matchzeiten geht, ne? Gibt's häufiger mal. Nicht bei jedem Pay-Per-View, aber ne, geht das Match so und so lange, dann ist natürlich die Kunst, so nah wie möglich mit dieser Zeit an dann auch die Matchzeit ranzukommen. Wenn ich sage, geht das Match kürzer oder länger als 10 Minuten und das Match geht eine Dreiviertelstunde, dann ist kacke, ne? Aber in dem Fall war ja die Over-Under-Zeit war 35 Minuten und die Matchzeit war halt irgendwie 34,40. Also wirklich auf 20 Sekunden genau vorhergesagt. Das Over-Under, da habe ich mich sehr gefreut. Und
das stoppe ich nachträglich noch mal in aller Ruhe.
Auf jeden Fall. Ich hatte nämlich auch ein bisschen Sorge, als ich auf die Uhr, ich guckte dann auf die Uhr, ich habe die ganze Zeit nicht, also ich habe das Handy als Stoppuhr genommen und habe ich erstmal laufen lassen. Und dann, als ich dann gesehen habe, so, ich denke so, oh fuck, jetzt kommt das Finish. Und dann gucke ich auf die Uhr, 34 Minuten. Ich denke so, okay, das bin ich safe, weil ich hatte unter 35 Minuten getippt.
Ah, ich hätte nämlich so gedacht, die holen da so einen 36-37er raus, habe ich irgendwie im Gefühl gehabt.
Ja, wir können mal eben kurz gucken, wie die Aufteilung war. 71% haben tatsächlich gesagt, es geht länger als 35 Minuten. Nur 29.
Weißt du auch warum? Ich glaube einfach, weil auf der Maincard waren ja dann eigentlich nur 7 Matches. Weißt du, was ich meine? Weil dieses Trios-Ding, das war ja jetzt in der Kickoff-Show. Echt? Ich glaube, es waren nur 7.
Habe ich gedacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, tatsächlich, gut. Aber auch das ist relativ ungewöhnlich, ne? Also, weil sonst hast du meistens 9, manchmal sogar 10. Und da dachte ich wirklich, scheiße, die letzten Matches, die letzten Pay-Per-Views gingen an die 5 Stunden. Mhm. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Aber nun gut.
Also, krasser Pay-Per-View, krasses Tippspiel. Außerdem Sturschädel und mir haben übrigens auch noch der Ken David und Stubblefield haben auch mit 37 Punkten die Höchsttippzahl geholt. Es gibt also keinen, der wirklich alles richtig getippt hat. Lustigerweise haben wir alle vier die 37 Punkte und damit die meisten Punkte gut haben. Wir haben alle das Okada-Match falsch. Keiner von uns
hat auf
Okada
getippt.
Und also sehr, sehr spannendes Tippspiel. Und ich freue mich schon auf All Out. Ich freue mich aber erstmal nächste Woche auf die große Reunion. Ist ja wie beim Dschungelcamp, ne? Das wie große Wiedersehen. Das werden wir hier probieren, nächste Woche zu organisieren mit dem Machtschädel, mit hoffentlich meinem Bruder. Müssen wir ein bisschen später, vielleicht eine halbe Stunde später starten als sonst. Dann ist der auch zu Hause, wenn wir dran sind. Der Kutzi, wir gucken mal, ob wir die Sarah dazu kriegen und so weiter und so weiter. Und dann wird's noch ein paar Stories geben von vor Ort, könnte ich mir vorstellen. Wir haben schon gehört, der Stefan, der ist fast hat er sich langgelegt oder ist er nur gestolpert?
Der ist schon, also er lag jetzt nicht ganz platt, aber er ist eher so mit Schienenbeinen, Knie dann auf den Boden geknallt.
Oh Mann, und dann nochmal, ich bin ja nicht geflogen, aber ich kriegte nachmittags dann auf einmal eine SMS von Ryanair. Und ich dachte erst, das wäre fake. Ich muss das erstmal recherchieren dann. Aufgrund von Unwetter wird ihr Flug umgeleitet. Sie werden innerhalb von 45 Minuten stehen Busse bereit. Und dann gucke ich nach. Wären wir geflogen Hamburg, London, also Stansted. Und zurück wären wir geflogen Stansted, Bremen. Und der Flug ist aber nicht in Bremen gelandet aufgrund von Unwettern, sondern in Hannover. Jetzt hätten wir wahrscheinlich Glück gehabt. Wir wären ja mit dem Zug nach Bremen gefahren. Wären wir jetzt allerdings mit dem Auto nach Bremen gefahren, hätten wir ja dann auch von Hannover mit den Bussen erst nochmal nach Bremen und dann von Bremen mit dem
Super
Auto nach Hause fahren zu können.
Ja.
Dementsprechend, das habe ich so auch noch nie gesehen. Aber krass, Gewitter über Bremen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Drückt mir die Daumen, dass hier mit der Hand alles tutti läuft. Drückt dem Opa alle Daumen. Generell, der ist ja der Älteste hier auch mit bei uns. Ne? Da muss man langsam anfangen, Daumen zu drücken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss. Bis dann.
Ja, Dennis, dir natürlich weiterhin gute Besserung. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Nächste Woche, vermutlich am Donnerstag, wird es soweit sein. Mal schauen, wen wir hier alles in die Sendung bekommen. Und dann werden, wie gesagt, wie versprochen, noch 1, 2 Geschichten erzählt von unserem London-Wochenende, was fantastisch war. In diesem Sinne, guckt euch bitte alle All-In an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen.
Bam.
Zip.